Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute, ich muss jetzt husten, das ist ein denkbar dämlicher Zeitpunkt. Ja, jetzt sind wir endlich online und heute gibt es ein Velo Race, weil es Sachen gibt, die wir besprechen wollen, müssen, können. Und außerdem, weil wir Zeit haben heute Abend, was ist also was ist eine der Grundvoraussetzungen ist für eine neue Folge. Und deswegen freue ich mich, dass der Thomas hier ist mit mir im Moment.
Hallo, schönen guten Abend.
Dass der Björn im Chat schon sich rumtreibt, der Halunke, der sitzt mit seinem Sohn, der glaube ich, ich möchte jetzt natürlich nicht den Namen nennen des Sohnes, weil ich weiß nicht, ob das recht ist. Ich glaube, es gab noch nie, ich weiß nicht, ob es mal einen Toursieger gab. Ich muss dich mal fragen hinterher, ob es einen berühmten Fahrradfahrer mit dem Vornamen gab. Ich frage dich im Chat. Dann kannst du ja einfach nur sozusagen virtuell nicken oder nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Björn gerne mit seinem Sohn auf dem Bauch auf der Couch da liegt und zuhört. Und und vielleicht, wenn wir ganz viel Glück haben, ja, also ich wurde ja gefragt, ob der Chris bei der letzten Sendung ein bisschen aggro war. War der Chris ein bisschen aggro oder hat er nur sehr, sehr vehement seinen Standpunkt vertreten? Was meinst du?
Ich glaube, der hat nur seine Meinung gesagt, oder?
Ja, wenn man ihn nicht kennt, kann man vielleicht zum Schluss kommen. Aber wir haben ihn jetzt vor der Sendung einfach mal in so ein Eisbecken gelegt, dass er so ein bisschen runterkühlt, ja, ein bisschen runterkommt. Und dann gucken wir mal, dann holen wir ihn später vielleicht, wenn er eine solide Raumtemperatur bekommen hat, dann holen wir ihn raus und dann versuchen wir es nochmal mit ihm. Nein, er hat noch was zu tun und kommt später dazu, wenn alles gut läuft. Wie geht's uns? Was machst du?
Ja, sehr gut. Also, bin jetzt gespannt. Die Saison ist ja jetzt wieder losgegangen und verfolge das jetzt schon eifrig.
Ja, ihr jungen, alleinstehenden Männer, die Zeit für sowas habt. Ohne euch werden wir von Zeit und Familiegetriebenen ja nichts. Gut so. Arbeiten wir mal so uns peu à peu sukzessive durch unsere sehr, sehr schöne, sehr traurige, sehr lustige Agenda durch. 2 Wildcards sind vergeben worden und das habe ich sogar mitbekommen. So ein richtiges, fandest du es überraschend? Also Cofidis war, glaube ich, klar.
Ja, aber es sind, glaube ich, genau dieselben Teams, die die Wildcards in diesem Jahr bekommen haben, wie schon im letzten Jahr. Also so richtig große Überraschung war vielleicht nicht dabei, außer dass Wanty Group wieder eingeladen wurde. Die haben sich jetzt im letzten Jahr nicht allzu schlecht geschlagen, waren immer vorne irgendwo in Ausreißergruppen präsent, haben sich das dadurch auch irgendwo wieder verdient, aber in Frankreich hätte ich jetzt dann doch vielleicht gedacht, dass dann so ein einheimischer Star wie Cocard eher eingeladen wird als ein belgisches Team.
Wobei, haben sich doch irgendwo besonders hervor, ich verwechsle das jetzt mal wieder mit irgendwas. Haben sich im letzten Jahr irgendwo besonders hervorgetan, die Wanty Group, das Team? Nee, ich verwechsle das. Was war nochmal das Team, wo es gebrannt hat? Der Bus gebrannt hat.
War das nicht Aqua Blue Sport?
Ja, da verwechsel ich die, glaube ich, gerade mit.
Genau.
Die haben doch dann später, bei der Vuelta, glaube ich, war das, ne? Oder auch noch bei der Tour, eine Etappe gewonnen.
Genau.
Ich habe die jetzt in meinem kleinen, verwirrten Köpfchen.
Mit Denefüll.
Genau. In einen Topf geworfen. Ja, aber als ich es jetzt gelesen habe, war ich jetzt nicht überrascht. Also, dass ein belgisches Team jetzt vielleicht mit dabei ist. Ja, ach, Mai. Also, ist jetzt aber auch was mich jetzt ein bisschen kalt lässt. Also.
Ja, aber Cocard, der hat sich mit seinem Wechsel da ja schon ein Ei gelegt, kann man sagen.
Also, das war der Schuss, der nach hinten losgegangen ist. Also, das war ja auch so ein bisschen Wie war das mal? Von Cofidis war er weg, ne?
Nee, von Direct Energy.
Ah ja. Okay. Und das sind dann aber auch.
Streit damals auch gegangen mit dem Teamchef Jean-René Bernardot.
Ah. Wie war das denn aber was? Okay, und das sind aber für die Tour de France und das sind dann auch meistens. Es sind nicht für Paris-Nizza und Grand.
Nee, da gibt es noch andere Teams, die dann da mitfahren.
Ja, aber damit vergeben, also nochmal vielleicht zur Übersicht vorgelesen, also wer ist dabei, ist Cofidis, Direct Energy, Fortuneo und Wanty Group sind also nächstes Jahr mit dabei. Ja, also sind wir mal gespannt, also erwarte ich jetzt, ne? Also wie ist es mit zur Ausreißergruppe, also wie, für die sich jetzt weniger damit auskennen, was bedeutet das für die Teams jetzt, ne? Mal abgesehen davon, dass sie sich natürlich einen Haufen Popularität erwarten oder mehr Popularität erwarten können. Und viel Arbeit aber auch, ne?
Ja, für diese Teams ist es ja überlebensnotwendig sozusagen, dass sie sich dann vorne in Spitzengruppen zeigen. Aber so eine Mannschaft wie Cofidis beispielsweise, die dann Sprinter wie Nasser Bouhanni haben, die haben sich im letzten Jahr damit nicht so präsent gezeigt, irgendwo vorne in Ausreißergruppen rumzufahren, sondern viel mehr auf die Sprints gesetzt. Aber ja, das werden sie in diesem Jahr ein bisschen umstellen müssen.
So, also, wie vorhin schon angekündigt, wir haben den Chris jetzt uns aus dem Abklingbecken rausgeholt. Er ist jetzt auf eine Raumtemperatur, die mitteleuropäisch normal ist, abgekühlt und dann versuchen wir es jetzt mal. Guten Abend auch an den Bodensee.
Ja, Grüße aus dem Süden, möchte ich sagen. Ne? Also Grüße in den Norden und in den Osten.
Ah, okay.
Ja, München ist ja Osten. Ja. Von Lindau aus gesehen.
Von Lindau aus gesehen ist relativ vieles in Deutschland, glaube ich, Osten. Oder
na, würde ich jetzt nicht sagen. Bayern ist jetzt doch kein Staat, der jetzt noch viel östlichere Bundesstaaten angrenzen hat. Also, oder Bundesländer, sagen wir es mal so. Also. Also ist ja schon
Abbruch,
recht breit
Abbruch,
im Osten.
Abbruch.
deutsche Verhältnisse und so weiter.
Also,
ich möchte jetzt nicht sagen rechts, aber ja.
Ja, machen wir mal mit Punkt 2 weiter, ne? Also, warte mal, wo haben wir jetzt hier? Punkt 2 wäre dann sozusagen, die ersten beiden Tour-Etappen von 2019 wurden vorgestellt. Also nicht nur, also die, wie soll man sagen, ganz grob, sondern relativ konkret dann auch, wie diese Etappen aussehen werden.
Naja, schon total detailliert im Mittellänge, wo sie überall langfahren. Und ja, die erste Etappe ist eine klassische Etappe durch Belgien, Flandern, die Gegend da, unter anderem mit der Mauer von Gerardsbergen. Aber relativ enttäuschend, dass es halt zum einen relativ weit weg vom Ziel ist und dass man in der Region keine anderen, ja, außer, glaube, den Paterberg noch Kopfsteinpflasteranstiege angefahren hat. Wenn man schon mal da ist, sollte man das halt auch machen.
Wie immer in dem Fall, La Flamme Rouge ist der Twitter-Account, dem man da offiziell folgen soll, mehr über so etwas zu erfahren. Und ich finde jetzt leider gar nicht mehr, also die hauen ja auch Meldungen raus, da finde ich ja gar nicht mehr die entsprechenden, oder hattest du die verlinkt? Also wie du sagst, ne, also hier hinten ist sie auch dann. Ist vielleicht aber auch der die Positionierung innerhalb der Rundfahrt geschuldet, ne, dass man da nicht sofort, also dass man vielleicht nicht direkt
Naja, aber jetzt so Flandern oder so ist ja jetzt nochmal was anderes, als wenn man jetzt irgendwie 10 Sektoren von Paris-Roubaix einbauen würde.
Ja, klar, aber nichtsdestotrotz, also dass man jetzt beim ersten
Tag... Und hektisch ist es ja sowieso am ersten Tag immer.
Ja, vielleicht wollte man aber genau deswegen nicht noch mehr Hektik reinbringen. Also das da habe ich sogar ein bisschen Verständnis dafür, da so eine...
Aber ich glaube, Eddy Merckx hätte sich auch gefreut, wenn dann noch mehr so klassische Anstiege dabei gewesen wären.
Ja, wir alle hätten uns ein bisschen gefreut, aber ich möchte ja nur ein bisschen Verständnis dafür entwickeln. Also dass das, glaube ich, nachvollziehbar ist, dass das... sich in Grenzen hält. Da.
Naja gut, dann die zweite Etappe ist dann 28 Kilometer Mannschaftszeitfahren rund um Brüssel. Vorbei am Atomium.
Habe ich mir schon überlegt, dass ich da vielleicht hinfahre. Also das Mannschaftszeitfahren, waren wir uns immer schon einig, dass das eine der ästhetisch schönsten, aber auch gleichzeitig sportlich ungerechtesten Veranstaltungen ist. Und das wäre etwas, hat einer von euch beiden schon mal ein Mannschaftszeitfahren live gesehen?
Ein Teamzeit, also ein Paarzeitfahren habe ich schon mal live gesehen.
Ein Paarzeitfahren habe ich schon mal live gemacht, aber so als Mannschaftszeitfahren?
Nee. Ja. Gibt's ja auch nicht alle Tage. Also.
Nee, zum Glück. Also vielleicht macht das ja auch den Reiz aus, ne, wenn es das alle Nase lang geben würde. Beim Teamzeitfahren.
Wollen würde. Also ich bin eigentlich.
So, der Chris ist andauernd weg. Ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, Thomas.
Ja.
Okay. Chris? Also er ist jetzt komplett weg. Das fängt ja gut an, sage ich mal vorsichtig. Ich versuche ihn jetzt nochmal reinzuholen. Ansonsten müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen. Also suchen dann noch seine Nummer. Wir können ja schon mal ein bisschen weitersprechen. Also du hast genauso wie ich noch nie ein Mannschaftszeitfahren gesehen. Wäre das denn etwas, was dich jetzt so reizen würde? Also, ne, also dafür bis nach Brüssel ist von dir aus jetzt ja eine ganz schöne Ecke. Aber so grundsätzlich wäre das etwas, wo du sagst, schon?
Ja, als Zuschauer schon und vor allem, weil man ja auf der Karte auch sieht, dass es da so eine Überschneidung gibt. Also man gibt einen Punkt, wo man die Fahrer auch zweimal dann sehen kann.
Also
die fahren so eine Art Schleife von Brüssel raus über so eine Brücke scheinbar und dann einmal nach Süden und kommen dann wieder zurück über die Strecke und dann ins Ziel zum Atomium.
Hm. Als Fahrer wäre das nicht interessant, also fändest du das nicht interessant? Also
ja schon, aber also für uns, jetzt sag ich mal Otto Normalverbraucher, den Hobbyfahrer, ist natürlich extrem schwierig sowas einzustudieren, weil da braucht man ja viele, viele Trainingseinheiten, um da eine ordentlich laufende Mannschaft an den Start zu bringen.
Ja, also ne, da muss man halt auch immer irgendwie, wie soll man sagen, ich finde, mit den Ansprüchen irgendwie, die man hat, so arbeiten, ne? Also klar würden wir jetzt kein Mannschaftszeitfahren wie auch nur ansatzweise eine Juniorenmannschaft von irgendeinem drittklassigen Team hinlegen können, aber ich hätte da schon mal Spaß dran, irgendwie so mit, also dieses Erlebnis Mannschaftszeitfahren, ne?
Ich stelle mir das nur so, also ziemlich unangenehm vor, weil wenn du so überlegst, 8 Fahrer und dann diese Scheibenräder machen ja einen höllischen Krach, schon eins davon.
Mhm. Ja, aber also ich fände es spannend, ich würde das gerne mal, also leider Gottes gibt es ja gar nicht so die Möglichkeit, so etwas mal zu erleben, also wie soll man sagen, als Otto Normalverbraucher, der Chris ist übrigens wieder da, als Otto Normalverbraucher zu machen, ne? Also so, es gibt ja kein Jedermann Mannschaftszeitfahren, obwohl ich das einfach schon eine coole Sache finde.
Gab es nicht sowas damals mal beim Paarzeitfahren in Büttgen?
Nee, Paarzeitfahren in Büttgen? Müsste jetzt mal ein Hörer vielleicht helfen mit so einer Auskunft. Also ich war mal bei einem Bernd Grabsch Abschiedsrennen, da gab es ein Paarzeitfahren, wo ich von irgendwem überholt wurde, relativ zügig. Ich glaube von Bernd
Grabsch. Von Bernd Grabsch.
Ja, genau, mit noch jemanden. Aber ich habe es zumindest geschafft, wie hieß er nochmal? Hier Shutter Blacks. Jens Vogt und die Frau des Vereinspräsidenten zu distanzieren noch. Wenn ich mich recht entsinne. Aber vielleicht verkläre ich da auch was. Naja. Also Mannschaftszeitfahren in Brüssel wäre vielleicht mal eine Sache, wo man hinfahren könnte. Aber das ist ja jetzt auch noch ganz weit weg. Das ist ja noch nicht mal dieses Jahr, ne? Falls ihr es am Anfang vielleicht falsch verstanden habt. Es geht nicht um die ersten beiden Etappen der Tour 2019, sondern 2018, sondern 2019.
Genau.
Mit Brüssel, dem Startort. So, wenn wir schon die Tour-Wildcards vergeben, dann können wir ja eigentlich auch direkt zu den Giro-Wildcards gehen. Tut mir leid, Chris, aber ich halte da den Thomas auch noch für den kompetenteren, oder? Italien-Giro?
Ja,
also wenn wir dann zur Handball-EM dann vielleicht zum Ende kommen, dann würde ich mich dann wieder in den Vordergrund drängen. Nein, klar, Italien, das ist natürlich das Spezialgebiet vom Thomas.
Ja, also Mannschaft Androni war ja schon dadurch automatisch qualifiziert, dass sie diese Coppa Italia gewonnen haben, also diese Wertung über das ganze Jahr gesehen mit den italienischen Rennen. Und dann Villiers, Bardiani, Israel Cycling Academy. Gut, bei Villiers, Israel Cycling Academy.
Hast du gerade deinen Hosenreißverschluss aufgemacht, Chris? No, jetzt ist er wieder weg. Also irgendwas... Irgendwas scheint beim Chris da ganz falsch zu laufen. Aber wir machen einfach mal weiter. Sprich ruhig weiter.
Ja, Villiers, Israel Cycling Academy, die letzteren durch die Neuverpflichtung unter anderem von Ben Hermanns, vielleicht schon verständlich. Villiers auch noch aus sportlichen Gründen. Aber bei Bardiani, weiß ich nicht, mit den 2 respektive 2,5 Dopingfällen im letzten Jahr, ist natürlich dann schon die Frage, ob man so ein Team dann noch mit dabei haben will. Mhm. Und gut, die Alternative wäre jetzt dann Mippo Vinifantini sozusagen aus nostalgischen Gründen mit Cunego noch
zu kombinieren. Ja, mit der Israel-Geschichte hat vielleicht auch was damit zu tun. Ne? Also der Staat in Israel ist da mit Sicherheit auch irgendwie sowohl das eine als auch das andere bedingen vielleicht so, oder? Wie meinst du?
Ja, das kommt natürlich zu 90%, sage ich mal, sind die deswegen eingeladen worden. Aber auch erstaunlich, zum Beispiel Gazprom wurde jetzt nicht mehr eingeladen, die davor, die letzten 3 Jahre, glaube ich, war es sogar immer eine Wildcard hatten.
Mhm. Ja, also das vielleicht mal so als kleine Übersicht, was wir da dieses Jahr, ich bin immer noch hin und her gerissen, was ich von diesem Start in Jerusalem halte. Eigentlich, ich finde es eigentlich eine ganz coole Sache, aber Ich habe auch irgendwie ein bisschen Sorge, dass das irgendwie zu was Bösem führt. Ich weiß auch nicht. Also nicht nicht im Sinne von, also ich hoffe, dass das ohne irgendwelche Probleme im Bereich Sicherheit oder so vonstatten geht. Also das hoffe ich wirklich inständig. Weil das können wir nun wirklich gar nicht gebrauchen. Das kann niemand gebrauchen. Nicht, dass es jetzt...
Naja, zur Not wird es da wohl auch noch einen Plan B geben, den Start in Süditalien durchzuführen.
Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber hoffen wir, dass das nicht nötig ist, dass wir ein Radsportfest erleben und gehen jetzt mal zum, apropos Radsportfest, zur Vuelta über. Vuelta-Strecke ist vorgestellt worden vom kommenden Jahr. Und also...
Ja, ist die gewohnt... ja, genau. Von der Topografie her wohl schwierigste der drei großen Landesrundfahrten, haben wir so grob aufgelistet, also so zwei Einzelzeitfahren, 6 Flachetappen, 5 Bergetappen, so 2 Flachetappen mit einer Bergankunft hinten dran und 6 hügelige Etappen, also zwar 6 Flachetappen, aber ob die dann wirklich alle für die Sprinter prädestiniert sind, das sei jetzt mal dahingestellt, weil...
Vor allen Dingen, die sind ja auch, also es gibt ja das Einzelzeitfahren relativ spät, dann ist so eine Etappe 18 dann nochmal eine Sprintetappe vermeintlich, Etappe 21, also die natürlich, klar, die letzte, aber da sind so zwischendurch, also ich habe so das Gefühl, dass eigentlich früher selbst die paar Sprintetappen so eher sich dann, also... Wie soll man sagen? Also das ist immer weniger.
Als Lückenfüller da sind, ja.
Ja, genau. Und es war ja auch immer so, dass die Vuelta ja eh darunter gelitten hat, dass viele Sprinter schon am Anfang nach einer gewissen Zeit ausgestiegen sind.
Ja gut, wenn gleich auf so Etappe 2 eine Bergankunft kommt, dann ist das nicht gerade anlockend, sag ich mal.
Ja, aber da fragt man sich dann irgendwann auch mal so, was ist jetzt Ursache und Wirkung, ne? Also fahren die Sprinter nicht mehr zur Vuelta, weil es da nur Bergankünfte gibt, oder gibt es nur noch Bergdinger, weil da eh keine Sprinter mehr da sind, ne? Weil die irgendwie sich sonst wo tummeln.
Naja, das eine schließt das andere dann irgendwo aus.
Ja, ja, da schmeißt sich da schmeißt sich die Maus in den Faden oder so ähnlich, ne?
Also aber was ich ganz gut finde in diesem Jahr, dass man so, also zumindest am Anfang dann und am Ende auch mal so schwerere Bergetappen hat, zum Beispiel jetzt die 4. Etappe, da kann ich jetzt selbst mal sagen, weil ich die selbst schon abgefahren bin, so 3/4, da ist halt ein Anstieg drin, der ist fast 30 Kilometer lang, ein Kategorie 1 Berg und dann nochmal so ein langer Anstieg zum Schluss dann, und wenn wir uns nochmal so rauspicken würden, Etappe 20, wo vermutlich die Entscheidung fällt, zwar nur 105,8 Kilometer, aber nur rauf und runter in und um Andorra.
Ja, also und das, also du hast schon beschrieben, ne? Also das, da folgt ja auch die Vuelta so ein bisschen dem Tendenz des Ganzen, wie sich in den letzten Jahren die Etappen dargestellt haben, ne? Also dass man durchaus dann kürzere Etappen und die dann in der Hoffnung, dass diese auch animierter sind als diese langen Geschichten, die dann am Ende doch irgendwie so, ja, wie soll man sagen, 2 Stunden Anlauf, bis irgendwas passiert, um dann in den nächsten 2 Stunden was richtig loszumachen, ne?
Ja, klar. Und diese Etappe, glaube ich, die vorletzte, die gab es ja vor 2 Jahren so in der Art schon mal. Das war diese Etappe, die Purito damals für sich zusammenbauen durfte und auf der sich dann Froome den Fuß gebrochen hat. Ja, die ist eigentlich fast identisch, würde ich sagen, also von den Anstiegen her.
Okay, hatten jetzt gerade mal versucht, den Chris reinzubringen. Vielleicht versuchen wir es nochmal, es wird heute alles ein bisschen chaotisch. Genau, Vuelta insgesamt, also sehr topografisch, um es so zu sagen. Eine Rundfahrt, die Sprinter keinen Spaß macht. Ich versuche mal eine Originalstimme von einem Ex-Fahrer, der dort gefahren ist, reinzubringen, wie er die Vuelta in 2, 3 Sätzen beschreiben würde. Vielleicht bespreche ich mit ihm auch mal kurz die Strecke, was er davon hält. Und dann gucken wir mal.
Natürlich auch so ein bisschen für die spanischen Fahrer Valverde und Landa auch so ein bisschen gebaut mit diesen kürzeren Bergankünften.
Aber ne, das ist ja auch eine Tradition, also das macht ja jeder. Also die Franzosen bauen ihre Tour auch meistens, oder wenn es einen französischen Siegfahrer gibt oder geben würde, wird die so ein bisschen auf ihn ausgelegt und absolut nachvollziehbar, dass die Spanier das natürlich auch machen. Hältst du wohl die Vuelta, ist das was für Valverde dieses Jahr? Also siehst du ihn da vorne? Also ich meine, die Saison hat noch nicht angefangen, aber noch keine richtigen Rennen groß gefahren und wir spekulieren jetzt schon über die übernächste Grand Tour Sieger, also auch irgendwo falsch.
Naja, also so wie ich das ja jetzt verstanden habe, wird er dann die Tour de France fahren und die Vuelta, Aber dann ist es natürlich schwierig, dann die Vuelta mit 100% Form nach der Tour anzugehen und dann noch die Weltmeisterschaft danach, was eigentlich das größere Ziel für ihn sein dürfte, weil die Vuelta hat er ja schon einmal gewonnen.
Weltmeisterschaft ist ja auch, wie wir schon mehrfach gesagt haben, sehr animiertes Terrain und also eine Strecke, die so jemandem liegen könnte. Und bevor er wieder weg ist, Chris, wer gewinnt die Vuelta? Wir haben gerade die Strecke vorgestellt.
Puh, da gibt es so mehrere Kandidaten, die ich so hätte.
Ja, dann schnell, bevor du wieder weg bist. Also bevor du kommst jetzt alle 20 Minuten für einen drei Sätze rein. Die müssen sitzen.
Ja, ich hoffe jetzt mal, dass meine Freundin jetzt aufhört, immer wieder das Internetkabel raus und reinzureißen. Vielleicht schafft sie das. Ich traue ihr das kognitiv zu. Ich würde jetzt mal prinzipiell sagen, so wie es gerade von der Teamausrichtung ausschaut, würde ich Landa das zutrauen.
Okay. Dann halten wir das jetzt fest.
Wobei ich mir einen anderen Kandidaten natürlich deutlich. Ich würde mir eigentlich.
Richie Port, sag's doch, wie es ist.
Ja, wenn Kevin Großkreuz morgen mit seiner Radfahrkarriere startet, dann würde ich ihm da. Nein, Quatsch. Eigentlich wäre ich für Valverde, aber ja, er ist zu alt.
Der könnte sich in der Schlange beim Bäcker einstellen und dann würdest du der Daumen drücken, dass er der Erste ist, der das Brötchen kriegt. Was sich aber ja ehrt. Ne? Also ein gewisses Fantum hat ja noch niemandem geschadet, beziehungsweise das vertreten wir ja grundsätzlich auch. Also, das ist unser so kleiner Rundumschlag zur Vuelta und was es da an Neuigkeiten gibt. Jetzt vielleicht eine weniger schöne Neuigkeit, die aber auch gesagt werden muss. Es war am vergangenen Montag, also heute vor einer Woche, dass ich zugegebenermaßen, also man ist ja alt, also ich zumindestens und ihr nicht, aber ich. Und ich war auf einem Konzert und wenn man in dem gewissen Alter ist, dann nimmt man sich den Tag nach dem Konzert frei, vor allem wenn man weiß, dass man 2, 3, 4 Bier trinkt. Und kam so ein bisschen angeschickert nach Hause und dann habe ich von dir, Thomas, die Nachricht, glaube ich, gelesen. Kann das sein? Hattest du mir was geschickt? Ja, ne?
Genau.
Ja. Karl-Heinz Kunde ist tot. Und also du hast es etwas anders ausgedrückt, glaube ich, etwas weniger drastisch. Und da musste ich erstmal ganz ehrlich. Im ersten Moment habe ich mich vertan. Ich dachte, ich weiß auch nicht, in meinem Kopf irgendwie, Köln-Radsport ist so sehr mit Arthur Tabbert verbunden und der ja im vergangenen Jahr, seine Krebserkrankung hatte und deswegen wäre es für mich jetzt auch nicht überraschend gewesen, oder wäre es jetzt nicht, es wäre keine große Überraschung gewesen. Und da habe ich mich erstmal setzen müssen. Und habe auch meiner Frau gesagt, der Arthur ist tot und dann habe ich irgendwie nochmal drüber nachgedacht und dann habe ich gesagt, der Karl-Heinz ist tot. Und andererseits hat mich das jetzt irgendwie mindestens genauso getroffen. Ich weiß nicht, also habt ihr irgendeine Verbindung? Oder habt ihr irgendwie eine Anekdote oder Geschichte oder sonst
was? Naja, also die berühmteste Geschichte zu Karl-Heinz Kunde ist ja die, dass er bei der Tour de France 1966 an dem Tag ins gelbe Trikot gefahren ist, als leichtester Fahrer des Pelotons, als der schwerste Fahrer Rudi Altig die Etappe in Revel gewonnen hat.
Das wusste ich zum Beispiel nicht, der schwerste und der leichteste. Schön. Und der war, glaube ich, 5 oder 6 Tage dann im gelben Trikot, hatte keine Unterstützung von seinem Team.
Zwischendrin Jan Janssen einmal abgenommen und Lucien Aymar hat dann damals die Tour gewonnen.
Mhm. Er wurde von den Franzosen aufgrund seiner wirklich, er war ein sehr vielseitiger und guter Fahrer, aber eins war er nicht groß und deswegen nannten die Franzosen ihn auch als Spitznamen teilweise Le Microbe, was ich eigentlich einen schönen Spitznamen finde. Und,
Karl den Kurzen.
Ja, und Karl der Kurze wurde auch genannt. Auch Cross gefahren, viele Sachen gemacht, war dann später auch mal Teamleiter hier von einem Team in Köln und hat wirklich bis vor gar nicht allzu langer Zeit in seinem Laden in der Scharfenstraße, wo du und ich, glaube ich, mal vorbeimarschiert sind, Chris, wenn du dich erinnerst.
Ja, Wahnsinn, wann denn?
Ja, als du in Köln warst. Nicht also, da waren wir Bier trinken und sind mit dem Fahrrad durch die Straße gefahren. Da habe ich gesagt, hier ist der Laden von Karl-Heinz.
Das war sicherlich das Fahrrad, das mir viel zu klein war.
Nee, du warst zu groß für das Fahrrad, so rum. Und also die eine, also ich fand immer
schon. War das in der Nähe von dieser Wohngemeinschaft?
Ja, ganz genau, ganz genau. Wobei die Wohngemeinschaft, Anmerkung für die Hörer, eine Gaststätte ist und keine WG, in der wir Gelage gefeiert haben. Also ich, Karl-Heinz Kunde war derjenige, der mein erstes, also als ich mir überhaupt mein erstes Rennrad gekauft habe und gebraucht ist, hat er und sein Mechaniker sich das mal angeguckt und haben das wieder flott gemacht. Und er meinte halt so irgendwie so, ja, da kann man doch noch was draus machen, Jung. Und ich war sehr, sehr gerne in dem Laden und es war immer schön, also es war immer so, dass der kleine Mann noch hinter den Fahrrädern am Fahrrädern schraubte und dann irgendwie so 4-5 Leute sich gerne mal da ältere Herren vom Vorzug da rumsaßen und sich Geschichten angehört haben und er hat aber nie ein großes, also der war auch sehr bescheiden irgendwie. Und ich erinnere mich auch an einmal irgendein Interview von WDR oder ARD oder so, da wurde er gefragt, sollte er was zu einem Statement von Rudi Altig sagen? Also Rudi Altig hätte gesagt das und das und das und das. Und da haben sie den Karl-Heinz auch irgendwie in einer Pommesbude oder irgendwie in einem Restaurant oder sonst irgendwie sowas interviewt. Und die Antwort war genau so, also ich glaube, diese Antwort hat ihn sehr beschrieben, weil er hat gesagt, der Rudi soll nicht so viel quatschen, er soll mehr Radfahren. Und also so war sein, ne, also nicht viel Pohai um irgendwas machen. Und dann, so, also hat auch seine Frau da mal gesehen und kurz gesprochen, kennengelernt, ist völlig übertrieben. Aber das hat mich dann so im zweiten Moment genauso getroffen irgendwie. Und also jetzt fährt er woanders Rad und wahrscheinlich immer noch gut. Er ist auch jahrelang noch mit der berühmten
Schmitzebude.
Ja, Schmitzebude-Runde gefahren, genau, wo ja immer wieder auch Profis mitgefahren sind. Und es gibt einen schönen Artikel, müsst ihr mal googeln, Schmitzebude von der Zeit, wo es einen Artikel gibt über die alten Herren von der Bude. Sehr, sehr schön.
Ja, also. Aber nachdem Rudi Altig im letzten Jahr schon verstorben ist, jetzt der nächste die nächste deutsche Radsportlegende sozusagen. Aber genau, das haben wir jetzt auch gar nicht noch aufgenommen in unserem Programm hier. Das Rudi Altig Race steht ja, oder beziehungsweise ist jetzt schon wieder Geschichte sozusagen auf dem
Nürburgring. Ja, das muss ich aber auch sagen, ich will nicht sagen würdelos, aber das im letzten Jahr, das war auch, also ich will nicht, also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe das von vornherein kommen sehen, dann wäre das übertrieben. Aber ich habe mich gefragt, ich war ja vor Ort, ne, ich habe ja das mitbekommen, den Start und so. Also du musst dir vorstellen, dass da einfach teilweise Leute 36 Stunden nicht geschlafen haben und dann noch ein Radrennen sich anschauen, wenn man eigentlich seine Sachen packen und fahren will. Das funktioniert halt nicht, ne? Also dieses, ich finde, da hätte der Herr Altig etwas was anderes verdient als das oder zumindest in der Planung anders. Das konnte nicht gut gehen. Irgendwie finde ich das. Also der Zeitpunkt und also der Ort vielleicht nicht, aber der Zeitpunkt ist der denkbar schlechteste. Da hätte man es lieber an einem anderen Tag machen sollen und hätte danach irgendwie. Es gibt ja die Möglichkeit, beim Nürburgring so ein freies Training zu machen. Ne? Vielleicht hätte man einfach das eine ganze Woche vorverlegen sollen und danach noch 3 Stunden den Ring offen halten für so eine Rudi Altig Gedächtnisfahrt oder so, dass jeder Männer da fahren können oder irgendwie was, so eine Möglichkeit. Das würde mir als sinnvoller erscheinen. Aber naja. So ist es halt und mal gucken, was daraus wird. Vielleicht kann man ja das in irgendeiner Form wieder auferstehen lassen. Kommen wir zum Aktuellen, aber irgendwie auch doch nicht so weit entfernt davon. Chris Froome hat eine Nierenfehlfunktion. Hört, hört.
Angeblich.
Angeblich, ja.
Gerüchten zufolge die Verteidigungsstrategie von der Dehydration auf die Nierenfehlfunktion umgestellt.
Ja, ich weiß nicht so recht, was ich von dieser ganzen, also es wird für mich, ich habe auch einen Artikel ja verlinkt oder ich weiß nicht mehr, ob ich noch habe, habe einen Artikel dazu gelesen und dort wurde VeloNews, da hat jemand einen Artikel zugeschrieben, ich packe ihn dann auch noch in die Shownotes dazu. Und da geht es um eine philosophische These, und zwar, dass die einfachste Erklärung doch und die am wenig fragwürdigsten oftmals die richtige ist. Und je absurder die Begründungen werden und je unglaublich, ich will nicht sagen unglaubwürdiger, aber je weniger wahrscheinlich etwas wird, umso mehr denke ich mir dann auch immer, wo viel Rauch ist, ist auch irgendwo Feuer. Und so langsam habe auch ich die, ich will nicht sagen Geduld damit verloren, aber irgendwie, also sie gewinnen bei mir jetzt nicht irgendwie da an Sympathie oder an Glaubwürdigkeit.
Naja, die andere Frage ist ja, was soll er denn sonst machen?
Ja, gibt ja zwei Möglichkeiten, ne? Entweder, also weißt du, jetzt eine Strategie nach der anderen aus dem Ärmel schütteln, macht es ja nicht besser. Also, ich weiß nicht. So langsam höre ich hier so.
Blöde Frage mal, Nierenfehlfunktion oder dann Asthmamittel?
Naja, kannst ja, also muss das eine muss das andere ja nicht ausschließen.
Das soll ja nur ergründen, weshalb dieser Wert zustande gekommen ist. Also, dass dann der ausgeschiedene Wert ein anderer ist durch diese Nierenfehlfunktion als bei im gesunden Zustand sozusagen.
Okay, und das ist jetzt erstmalig vorgefallen, obwohl das mit das Doppelte des zulässigen Wertes übersteigt und
Du, ich
er das
glaube.
vielleicht gerade in dem Moment an oder in dem Moment vorbringt, in dem er vielleicht gerade am Scheidepunkt seines Sieges zur Vuelta steht.
Naja, es wird, sie werden es wahrscheinlich auch darauf begründen, dass diese Fehlfunktion recht unregelmäßig ist.
Also ich kann das jetzt so mit meinem laienhaften Medizinwissen, ne, was jeder von uns hat, aber was alles wirklich völlig am, ne, also jetzt mal Anatomie, Physiologie und Traumatologie, ein Semester, also alles, was ich da noch weiß, das klingt für mich plausibel alles, aber es klingt für mich noch unwahrscheinlicher. Ne,
Ja,
also das.
das ist doch im Endeffekt wie, wenn ein Skispringer sagt, er hat Anorexie und braucht deshalb noch ein Dopingmittel, um die Leistungsfähigkeit der Muskeln zu steigern.
Nee.
Doch. Weil im Endeffekt, also ganz ehrlich, muss man sich nichts vormachen. Jeder zweite Radsportler hat doch gefühlt irgendwie Asthma. Da muss man sowieso mal ein dickes Fragezeichen aus meiner Sicht dahinter setzen. Kann denn jemand, der überhaupt körperlich so sehr in Mitleidenschaft gezogen ist, überhaupt in der Lage sein, Leistungssport zu betreiben? Aus meiner Sicht ja jetzt erstmal nicht, weil Asthma im Leistungssport natürlich ein Stück weit
Ja, aber da
entgegensteht.
haben wir ja letztes Mal schon
Ja.
drüber diskutiert, dass es kein normales Asthma, sondern Belastungsasthma
Genau.
ist. Und das war ganz was anderes.
Also das, ich glaube,
Ja,
die
okay, dann kommt
Diskussion.
dann Asthma, dann kommt da noch eine Nierenfehlfunktion dazu, dann produzieren vielleicht die Hoden nicht so viel Testosteron, das muss man vielleicht dann auch nochmal ein bisschen nachbessern. Und dann am Ende, dann hat man jedes einzelne Körperteil auseinandergenommen und modifiziert alles, das sind dann alles die Marginal Gains und am Ende steht dann ein Chris Froome da und sagt, hey, ich habe drei Rundfahrten in einem Jahr gewonnen. Juhu!
Ja, ich sag ja auch, dass, also, dass diese Nieren, also, man muss dann ja, also, wenn es wirklich eine Nierenfehlfunktion gäbe und sie ausgerechnet an diesem Tag dann aufträte, um dieses von ihm erlaubte Mittel nicht in ausreichendem Maße abbauen würde. Ja, und drei Konjunktive in diesem Satz.
Einmal, also es ist doch
Darf ich das
das
zu Ende
erste
führen?
Mal, dass wir davon hören, oder? Also für mich.
Blöd gesprochen, so ganz, also es gibt ja Leute, die haben eine Nierenfehlfunktion, weswegen, also da gehöre ich zum Beispiel, klingt jetzt blöd, aber gehöre ich auch zu, weswegen ich besonders viel trinken muss, ne? Weil bestimmte Harnstoffe nicht so ausgeschieden, nicht so verarbeitet werden können und deswegen soll ich sehr viel trinken. Das ist nicht auf Bier bezogen, ne? Und ich soll halt bestimmte Sachen nicht essen. Also so, ich kann es gar nicht im Detail erklären, weil ich war noch sehr jung, als mir das mitgeteilt wurde. Und das Einzige, wo ich dachte, dass ich sehr viel trinke. Ne? Und ich habe ja jetzt auch keine großen Probleme. Also ich habe eine Nierenfehlfunktion anscheinend in der Hinsicht. So erinnere ich es jedenfalls. Ne? Muss sie trinken. Also das ist jetzt nichts extrem Außergewöhnliches, finde ich.
Hat er
Nur
jetzt an dem Tag halb so viel getrunken wie sonst und vielleicht
das.
nochmal
Ja.
vierfach so wenig wie sonst überhaupt, dass es überhaupt in Erscheinung tritt?
Weiß ich nicht, ne? Eben, aber das weiß ich nicht, ist halt, was ich damit meine, ist nur, es kommen halt echt jetzt so, also es wird halt nicht plausibler. Das ist, was ich meine, ne? Also hätte man am Anfang noch gesagt, okay, der hat jetzt einfach die Dosis aus Versehen erhöht, ne? Da hätte ich gesagt, okay, das klingt für mich plausibel, ne? Dann kriegt er jetzt eine
Ja, aber
Strafe
das ist ja
dafür,
auch
das ist
gerade die
fahrlässig.
Gefahr, die er jetzt, also in die er reinläuft, sozusagen mit seiner Verteidigungsstrategie. Hätte er von Anfang an gesagt, ja, ich habe das bewusst gemacht, wie damals bei Ulissi, dann wäre vielleicht bei der kurzen Sperre weggekommen, aber jetzt heißt es entweder 2 Jahre Sperre oder Freispruch.
Ja, genau. Ne, deswegen verstehe ich das, verstehe ich diese Herangehensweise an das Ganze auch gar nicht. Und das war, was ich meinte mit, es wird halt in der unglaubwürdiger, es wird halt, und dann komme ich mir halt, was hätte Contador damals bei der Geschichte mit dem Steak? Hätte er damals gesagt, ey, ich habe gedopt, ne? Oder hätte einfach gar nichts gesagt, meinetwegen. Damit hätte ich genau, ne, also ein Vinokurov. Er hat damals zu dem fremden Blut in seinen Blutbahnen auch nichts, einfach nichts gesagt. Ne? Dann hat er mich wenigstens
Ja,
nicht
aber du
belogen.
siehst ja, wo du jetzt alle Fälle aufzählst, diese Verteidigungsstrategien sind in der Regel gescheitert. Alle. Und
Ja, aus meiner Sicht ist doch ganz klar die Frage, ist es jetzt wirklich ein Grenzwert? Wenn es einen Grenzwert gibt, dann gibt es da einfach nichts, was das erklären kann, warum man drüber gehen kann. Man kann natürlich auch sagen, hey, Polizist, ich habe jetzt 0,7 Promille Alkohol, aber ich habe eine Nierenfehlfunktion, ich kann den Alkohol einfach nicht so schnell abbauen. Da lacht dich aber mal jeder aus. Da sagt jeder, ja gut, Junge, willst du mich verarschen? Und genau so muss es doch hier auch sein. Wenn er eine Nierenfehlfunktion hat, der Mann, der ist über 30, dann sollte er doch mittlerweile davon wissen, oder? Und dann muss er umso vorsichtiger sein. Also ganz ehrlich, ich habe da überhaupt kein Verständnis, das ist doch lächerlich.
Ja, ich sag ja. Also so mittlerweile geht mir auch das Verständnis flöten.
Also da
andererseits
um bei dem Beispiel gar nicht drüber diskutieren.
Um bei dem Beispiel zu bleiben, ne, wenn der Polizist mich in der 30er-Zone mit 80 anhält, ne, und ich ihm dann sage, meine Frau liegt hier hinten in den Wehen auf der Rücksitz, ich muss ins Krankenhaus, dann sagt der Polizist vielleicht auch, ja, okay, da habe ich Verständnis für, ne, fahr jetzt schnell. Ne, also nee, es gibt für jedes Beispiel ein Gegenbeispiel. Nein,
dann sagt der Polizist, hey, pass auf, das Knöllchen oder den Führerschein verlierst du trotzdem. Aber die individuelle Entscheidung mag richtig sein. Sicherlich. Also verstehe ich dann auch, weil man dann die Frau möglichst schnell ins Krankenhaus fahren will. Aber da gibt es doch überhaupt nichts zu diskutieren. Er ist über dem Grenzwert. Jeder hat den gleichen Grenzwert. Wenn wir da jetzt anfangen, jedes körperliche Defizit, was vielleicht irgendein Leistungssportler da an den Tag legt, auseinanderzunehmen, um dann individuell jedem vielleicht so die eigene Grenzwertüberschreitung dann zuzuordnen, dann sind wir doch irgendwie, dann führen wir doch das ganze System ad absurdum. Also,
naja, zumal er jetzt ja sowieso eigentlich schon eine Ausnahmebehandlung seitens der UCI erfährt, weil die anderen Fälle, kann ich mich dran erinnern, die wurden damals alle recht schnell geschlossen, zum Beispiel der Fall Petacchi oder auch später der Fall Ulissi, und die wurden sogar, glaube ich, alle dann von ihrem Team auch suspendiert zwischenzeitlich. Mhm.
Also mittlerweile hat sich ja auch, also Froome hat aus Froomes Sicht zumindest ja auch das Pech, dass dieser neue UCI-Präsident da ganz klare Kante, also da der ist ja ganz offensichtlich sehr rigide, ne? Also der Lester möchte da auch nicht so viel mit sich quatschen lassen, ne? Und der sagt auch, Sky soll ihn sozusagen beurlauben. Ne, oder suspendieren oder wie man das dann immer nennen mag, und möchte
ja, aber Fall letzten Endes würde er sich ja selbst damit eigentlich auch einen Gefallen tun.
Klar.
Weil er tut sich ja jetzt keinen Gefallen, jetzt irgendwelche Rennen zu bestreiten, weil das Publikum wird er nicht mehr auf seiner Seite sein, und er muss auch hinterher die ganze Schelte ertragen.
Mhm. Würdest du, weißt du, wie sein Rennplan, also was das als erstes Rennen vorgesehen hatte?
Ich glaube, im Februar oder März steigt er auch erst in die Saison ein.
Wird wahrscheinlich interessant, ob das bis dahin schon eine Klärung gibt. Habt ihr irgendwas von einem Zeit, also sozusagen?
Ich glaube nicht. Also der UCI-Präsident hat gesagt, es soll vor dem Giro geklärt werden. Aber das Problem ist ja, die UCI hat überhaupt gar keine Handhabe dagegen, den Fahrer zu suspendieren.
Nee, das muss im Team Sky machen. Also die können ja nur den Druck ausüben im Sinne
oder
von.
Oder aber das Einzige wäre halt, dass der Rennorganisator, sprich in dem Fall die RCS, sagt, wir wollen dich hier nicht haben und leiden dich nie ein.
Oder das ganze Team kann ja doch dann, wie soll man.
Ja, aber das Team Sky steht ja felsenfest hinter Chris Froome.
Nee, aber dass man das ganze, das ganze Team ausgeladen wird sozusagen. Gibt es denn nicht auch die Möglichkeit? Kann ich mir gut vorstellen.
Das glaube ich, habe ich so noch gut nicht erlebt.
Man muss natürlich auch sagen, Team Sky muss hinter Chris Froome stehen, weil nach all dem, was jetzt im Nachhinein bei Wiggins rausgekommen ist, wenn man jetzt auch noch sagt, okay, bei Froome genau die gleiche, in Anführungszeichen, Kacke, irgendwann kann man sich natürlich auch denken, wo das Ganze hinführt, und ich möchte das eine Beispiel mit dem 80 in der 30er-Zone nochmal ganz kurz aufgreifen, vielleicht ist es ganz schlüssig, ich meine, man kann natürlich genauso gut sagen, hey, klar, ich wurde jetzt mit 80 geblitzt, aber mein Tacho hat nur 70 angezeigt. Denkt ihr deshalb, dass da nur die 70, die da angezeigt wurden, dann wirklich jetzt letzten Endes bestraft werden? Auch Sachen, die man jetzt nicht weiß, aber die tatsächlich faktisch vorliegen, werden hier im deutschen Rechtsstaat, wir sind in Deutschland, klar, das andere ist international, werden bestraft. Und auch wenn er nicht weiß, dass er so eine Nierenfunktion hat, aber hat den Grenzwert überschritten, hat er ihn de facto überschritten. Fertig aus.
Aber vielleicht, also wenn wir jetzt mal, also bei dem Blitzen, deswegen wird dir ja eine Toleranz abgerechnet. Ne? Also das ist ja, wenn du geblitzt wirst, wird dir immer noch, keine Ahnung wie viel, 10% oder so abgezogen. Ja,
3 km/h sind es.
Echt? 3. Also immer 3, egal ob ich auf der Autobahn oder.
Ja, Toleranz, okay. 3 km/h.
Aber wenn, also man stellt sich jetzt aber mal vor, ne, wie gesagt, der Fall ist sehr konstruiert, aber er weiß, er kann diese Dosis von 1000, glaube ich, ne, dürfte er erlaubterweise wegen seines Belastungsasthmas nehmen. Also dafür hätte er die Erlaubnis. Weiß, das sind völlig fiktive Zahl, 10 Stöße von diesem Asthma-Spray. Ja, und nimmt am Dienstag über den Tag verteilt diese 10 Stöße und nimmt am Mittwoch diese 10 Stöße. Hat sich also zu keinem Zeitpunkt irgendetwas zu Schulden kommen lassen, aus seiner Sicht. Ich beschreibe das Ganze nur aus seiner Sicht. Ja, wenn dieser Stoff dann in seinem Körper länger drin bleibt, weil die Niere es nicht so schnell abbaut, okay, ne, da kann man ihm ja jetzt keinen Vorwurf draus machen. Und wenn er daran noch aus argumentieren würde, pass auf, ich habe nichts genommen, was über dem ist, was ich sonst auch nehmen darf. Wegen der Nierenfehlfunktion wurde es nicht so schnell abgebaut, okay. Dann greift für mich die Strategie auch nicht so richtig 100%, ne? Weil ja, einerseits muss man ja sagen, er hat nichts Verbotenes gemacht aus seiner Sicht. Andererseits hat er aber davon profitiert, dass seine Niere es nicht so schnell abbaut und profitiert davon.
Okay, ne? ich hake ein, 0,5 Alkohol. Ich trinke an einem Tag 2 Bier, bin genau bei 0,5. Am nächsten Tag esse ich ein bisschen weniger, sage, ich trinke wieder meine Menge Bier und bin drüber und sage dann, Moment mal, ich trinke immer so viel, aber die ganzen letzten Male habe ich das nie überschritten gehabt. Das liegt an meiner Niere. Ist ja lächerlich. Da muss doch jeder wissen, okay, gut, man hat es überschritten, weil man zu viel getrunken hat.
Ja, ich will damit nur sagen, dass es zu dem Zeitpunkt für ihn dann ja nicht für ihn nicht nachvollziehbares Vergehen ist.
Es ist ein Risiko, das er bewusst eingeht. Weil wenn er sagt, okay, er nimmt jetzt 10 Stöße, weiß er genau, das ist das, was er maximal nehmen darf, dass genau. Das aber dann auch das Maximum an, also er hätte ja genauso gut sagen können, er nimmt nur 5, weil bei 10 gibt es vielleicht noch ein gewisses Restrisiko, dass irgendwann mal was dazwischen geht, dass vielleicht auch das Gerät nicht so ganz funktioniert oder, mein Gott, dass der Körper nicht jeden Tag gleich reagiert, sollte einem Spitzensportler durchaus schon auch bewusst sein.
Klar. Ja, aber die Frage, also ist ja auch, ob das jetzt, also da habe ich jetzt die verschiedensten Berichte und Meinungen gelesen, auch von Ärzten, ob das überhaupt leistungssteigernd ist. Also jetzt hat sich zum Beispiel auch Dr. Ferrari zum Wort gemeldet, der gesagt hat, eine anabole Wirkung oder sowas hat es niemals, aber er sagt, aufgrund seines Asthmas, was der Froome auch hat, hätte er ohne das Salbutamol wohl nie eine große Rundfahrt gewonnen.
Moment, noch mal den letzten Satz. Er hätte ohne das Asthma nie eine große Rundfahrt gewonnen, weil durch das Asthma darf er das Spray nehmen und nur das hat ihm sozusagen zu dieser Leistung verholfen.
Nur dieses Spray kann halt dafür sorgen, dass sein Asthma so in Grenzen gehalten wird. Okay. Und er dadurch wettbewerbsfähig ist.
Ja, also am Ende werden wir sehen. Also ich bin...
Aber wie gesagt, das ist von Dr. Ferrari.
Ja, würde ich jetzt mal gleichsetzen mit Dr. Bob.
Nee, ich glaube schon, dass also ich würde den schon für einen der Kapazitäten im Bereich Doping einschätzen. Also,
ja,
also
der
weiß schon, wovon er spricht, glaube ich. Und ob das gut oder schlecht ist, möchte ich jetzt gar nicht beurteilen. Ne? Aber ihm im Bereich Doping etwas vorzumachen, wird, glaube ich, schwierig sein.
Ja, aber wenn selbst er sagt, okay, allein dadurch hat er eine Leistungssteigerung letzten Endes, also in der finalen Aussage hat er dadurch eine Leistungssteigerung erhalten. Ich meine, das ist ja die Kernaussage.
Er hat damit ein Leistungsdefizit ausgeglichen, soll man so sagen.
Ja gut, jetzt kann man natürlich auch sagen, gut, wenn er vorher ein Leistungsdefizit hatte, war es eine Leistungssteigerung.
In dem Sinne schon, ja klar.
Aber ich glaube, das ist also diese Diskussion, ab wann muss was, wie, wo ausgeglichen werden, das ist eine Diskussion, da kann man sich nur im Kreis drehen. Also da hat man eine Meinung zu, glaube ich. Und was soll man sagen, also wie soll ich das beschreiben? Also ab wann eine Gesundheitsschädigung durch Medizin ausgeglichen werden muss, kann, soll, das ist eine grundsätzliche Diskussion, die jeder für sich, also wo er da die Grenze setzt, ziehen muss, glaube ich, oder kann. Ne, also Chris sagt, okay, mit dem Asthma, da sollte man schon vielleicht überlegen, ob man da ein Asthma-Spray nutzen darf oder nicht. Ne? Während andere, oder ich würde sagen, bei dem Asthma-Spray kann man das vielleicht noch nachvollziehen, wenn es ein Belastungsasthma ist und vielleicht auch ein Resultat aus dem Sport ausüben. Und ein Dritter wird vielleicht sagen, pass mal auf, geben denen völlige Waffengleichheit, sollen sie alles reinpfeifen, was nur irgendwie geht. Selber dafür verantwortlich, wo, wer, wie seine Grenze zieht. Ne, diese ganzen Meinungen kann man ja vertreten.
Es geht doch am Ende um den Athleten an sich. Und wenn jetzt wirklich am Ende unter den Top-Leuten 2 Leute Belastungsasthma haben, der Rest aber nicht, dann sind doch die Leute, die kein Belastungsasthma haben, einfach doch die besseren Athleten. weil der Körper besser für den Leistungssport geeignet ist. Aus meiner Sicht ist das doch was man den Leuten, die dann kein Belastungsasthma haben, einfach zugestehen muss. Also die haben dann einfach weniger körperliche Defizite. Wenn jetzt bei einem Fahrer, wenn er die 90% Belastungsschwelle überschreitet, Kniebeschwerden auftreten, sagt auch kein Mensch, Mensch, du hast Kniebeschwerden, wir müssen da jetzt chirurgisch nachhelfen, dass das besser wird.
Macht ja, kein gutes Mensch. Beispiel dazu vielleicht noch, wo wir vor Karl-Heinz Kunde gesprochen haben, der hatte so also einen sehr empfindlichen Magen und konnte während der Etappen immer nur Nüsse essen. Mhm. Also der hatte ja auch keine Chance, das irgendwie dieses Defizit auszugleichen.
Ja.
Also, ja, aber das
dann muss man einfach sagen, es ist Hochleistungssport, da geht es um Nuancen. Und wenn dann wirklich manche Fahrer Defizite haben, sei es Belastungsasthma, andere nicht, warum geht es dann darum, dass die, die nicht auf der gleichen Leistungsebene sind, an die, die einfach besser sind, weil ihr Körper vielleicht weniger, ich sage im sporttechnischen Sinne, weniger Defizite haben, warum müssen die an die Besten angeglichen werden, statt dass man einfach sagt, Mensch, die, die jetzt wirklich vom Körper her besser für Leistungssport geeignet sind, auch diverse Vorteile haben dürfen.
Ja, kann man vertreten, die Meinung, ne? Aber das,
dem ist nichts entgegenzusetzen, nein.
Nee, da kann man auch nichts gegen sagen, aber ich finde das zum, aber es würde halt, glaube ich, dem Ganzen, also es würde bedeuten, dass du sehr, sehr viele Menschen vom Sport dann ausschließt.
Warum? Also das heißt jetzt nicht, dass, also ich sag
dafür mal, kommen dann ja andere sozusagen.
Ja, dann kommen vielleicht die, die auch kein Belastungsasthma haben, aber vielleicht aufgrund anderer Defizite jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit haben, eine Rundfahrt zu gewinnen, die aber, falls andere wiederum nicht ihr Belastungsasthma anführen können, nicht quasi sich über die wieder stellen. Also ich meine, sicherlich kommen dann wieder andere zum Zug, aber ich denke, es handelt sich hier um Leistungssport und wenn da manche Leute dann wirklich nachhelfen dürfen, andere wiederum nicht, dann entsteht halt immer so eine gewisse Unfairness.
Aber da müsstest du jegliche medizinische Versorgung der Athleten im Grunde genommen dann ausschließen.
Ja gut, da kann man schon nochmal unterscheiden. Also ich denke mal, wenn du jetzt im Rennen stürzt, und brauchst jetzt beispielsweise ein Pflaster oder sowas, das ist oder verlierst jetzt wirklich extremst viel Blut oder sonst was, da kannst du ja schon ein Stück weit, also hab ich ein Verständnis, wenn man da nachhilft.
Genau, und da ist halt die Frage, wo zieht, ich glaube, und das ist halt die Diskussion, glaube ich, oder die immer für sich selber, wo fängst du an, die Linie zu ziehen oder nicht? Wenn der Fahrer jetzt an der 20. Etappe das Belastungsasthma urplötzlich bekommt, ja, ne? Wir konstruieren einen Fall.
Dann hat er halt nicht die Regenerationsfähigkeit, wie das manch anderer Fahrer hat.
Und wenn er hingefallen
verliert,
deshalb.
Dann kriegt er sein Pflaster, kriegt vielleicht seinen Wundbalsam und weiter geht's. Und wenn er dann sein Belastungsasthma hat, wird das eben nicht behandelt. Weil das was ist, was nicht jeder bekommen würde, wenn er kein. Belastungsasthma hat.
Ne, der Fahrer hat nicht aufgepasst und ist selber in den Gullideckel gefahren, ist dann gestürzt. Dann könnte man aus anderer Sicht auch argumentieren, ja, warum hat er nicht aufgepasst? Ich glaube, genau, dass diese Linie sehr, sehr fein ist und dass die jeder vielleicht auch für sich entscheiden muss, wo die ist und was die ist und was die bedeutet. Und da gibt es mit Sicherheit, finde ich zumindest.
Und die Regeln kann ja nur der Weltverband vorgeben.
Ja,
ja, genau,
man muss sich auf einen Konsens einigen und wenn man aufgrund dieser...
sicherlich, aber es kann doch aus meiner Sicht nicht sein, dass du Fahrern zugestehst, Salbutamol zu verwenden, die das dann auch noch bis zum Maximum ausreizen und andere Fahrer, die vielleicht ein gewisses Symptom nicht haben, weil vielleicht ihr Körper besser für den Leistungssport geeignet ist, die dann das Ganze nicht verwenden dürfen und das Ganze auch nicht ad absurdum führen können. Also das kann doch eigentlich nicht der Regelfall sein. Das ist doch.
Ja, aber da sind wir ja wieder bei der Frage, ist Salbutamol überhaupt leistungssteigernd?
Ferrari sagt ja.
Ja, aber es gibt nun mal die Regeln einfach. Ne? Also genauso mit den 0,5 Promille oder 0,8, ich weiß gar nicht, da ich nie...
Die Regeln sind die Regeln und die wurden hier in dem Fall gebrochen. Das ist eigentlich eine ganz klare Geschichte.
Genau. Sperrt ihn. Ausrufezeichen.
Darauf wird es mittlerweile, glaube ich, auch immer mehr hinauslaufen. Gehe ich von aus, ja. Aber wir werden sehen. Ne? Ich sag ja auch, ne? Also für mich klingt das immer weniger plausibel. Aber ich möchte mir da noch nicht, also ich möchte nicht der Richter über den sein, der das da genommen hat. Das
wie gesagt, ich wobei ich glaube, das Ganze zieht sich jetzt halt nur so hin. Also bei einem anderen Fahrer hätte sich das nicht so hingezogen. Es zieht sich halt nur so hin, weil jetzt ist der prominenteste Radprofi ist, der wird dann natürlich mit der Kneifzange angefasst.
Ja, warten wir mal ab. Also ich hoffe jedenfalls,
sagen
dass
wir
das...
Mit, sagen wir eher mit Samthandschuhen.
Also wenn der UCI-Präsident sagt, dass er jetzt eine schnelle Entscheidung möchte und das Team auffordert, ihn wie soll man sagen,
ja,
zu suspendieren.
Seit wann gibt es denn die Frage nach einer schnellen Entscheidung? Ist schon einen Monat mindestens?
Ja, aber in so einem Fall...
Das ist ja jetzt, also ganz ehrlich, da gab es schon schnellere Entscheidungen. Also im Regelfall schau dir an, wie das bei anderen Teams läuft. Dopingfall, Suspendierung, teilweise noch am gleichen Tag.
Aber da ist ja auch das Problem, Sky ist nicht in der MPCC, dann hätten sie ihn suspendieren müssen.
Ja, und wenn es nach ihren eigenen Statuten geht oder wie sie das damals das ganze System verkauft haben, müssten sie ihn jetzt eigentlich schon gefeuert haben. Das war ja
sozusagen.
Damals, oh, wir sind jetzt so die heiligen Engel. Also ganz ehrlich, also was da jetzt abläuft, da musst du ganz ehrlich sagen, da ist Teufel fast noch eine Verharmlosung.
Ja, aber selbst wenn sie jetzt, sage ich mal, exzessiv nicht die Grenze überschritten haben, dann ist es, glaube ich, was, womit sie jetzt bei vielen Leuten viel Kredit verspielt haben, weil sie einfach immer falsche Sachen sagen.
Ja, wenn sie den Kredit überhaupt hatten.
Also
Sky wurde ja schon vor Jahren mit US Postal verglichen und ganz ehrlich, so langsam laufen sie denen fast den Rang ab. Also viel fehlt nicht mehr.
Also ich glaube, der Thomas hat relativ genau beschrieben, was ich jetzt dazu so denke. Also so meine grundsätzliche Haltung dazu. Ne? Die haben bei mir Kredit jetzt verspielt. Punkt. Ne? Und man hält ja vielleicht...
Hatten sie denn Kredit bei dir?
Ja klar, habe ich doch immer schon gesagt. Also ich habe eine gewisse Affinität zu England. Ich hatte eine gewisse Affinität zu dem damaligen Ausrüster von denen. Also das ist ja, habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht. Und ich würde mich jetzt nicht als Fan von irgendeinem Radsportler heutzutage oder Radsportteam bezeichnen, aber wenn ich bei irgendeiner Rundfahrt oder so etwas einem Team eher die Daumen gedrückt hätte als einem anderen, dann war es mit Sicherheit Team Sky. Habe ich auch immer schon so gesagt, glaube ich. Das ist jetzt durch das Verhalten jetzt besonders so ein bisschen sehr schon. Ich will nicht sagen, er hat sich ins Gegenteil verkehrt, aber ich glaube, dass ich dann auch sage, nö, also das gefällt mir jetzt nicht, in welche Richtung das da geht. Ja, und ich finde, dass, da gehört es auch zu, dass man jetzt sagt, okay, ich gebe denen jetzt immer noch die Chance, ne? Also falls jetzt eine Erklärung oder dass man das vielleicht, wie sagt man so heutzutage schon, ergebnisoffen sich anschaut, ne? Aber ich würde da jetzt nicht uneingeschränkten Fantum, sondern wenn das, also das, was da jetzt so gerade oder wie es passiert, das würde mir nicht gefallen, ne. Und ich sage auch nicht, dass so etwas, ich würde jetzt mich nicht als Fan vom Team Sky bezeichnen, ne? Das wäre, glaube ich, zu viel gesagt, ne? Aber ich habe da vielleicht ein bisschen wohlwollender drauf geachtet oder da stand da ein bisschen wohlwollender hinter als hinter anderen Teams, ne? Und das, man kann ja auch vielleicht zumindest manche Sachen anerkennen, die seitdem Olympia nach London gegangen ist, da in England passiert sind im Radsport, ne? Ich glaube, ich würde das vielleicht noch nicht mal nur auf das Team reduzieren, sondern auf vieles, was sich da um den Radsport oder Fahrradkultur auch in England entwickelt hat. Ne? Also
Olympia in London, ja, hat ja auch einen faden Beigeschmack. Also will ich aber jetzt nicht weiter drauf eingehen.
Wieso, was denn?
Na, ich denke mal, es gab ja sehr, sehr viele Gerüchte, wenn es nicht mehr als Gerüchte ist, dass, oder nicht mehr als Gerüchte sind, dass gerade im Hinblick auf die Olympischen Spiele in London da jetzt auch sehr, sehr viel nachgeholfen wurde. Wiggins auch in eine gewisse Rolle da halt auch rein, in Anführungszeichen, gedopt wurde. Mhm. Froome auch. Und ich meine, die ganze Entwicklung von Team Sky ist ja in Richtung London 2012 ja auch hin.
Mhm. Ja, aber ich meine das nicht nur auf das, ich meine das aber nicht nur auf das Team Sky alleine bezogen, ne? Auch was es an Radsportmagazinen in England jetzt mittlerweile gibt, ne? Die ganze Radkultur, die sich auch rund um England entwickelt hat, die Fahrradläden, die Verbindung von Kultur, Bekleidung, Cafés und so weiter. Das meine ich alles mit England, Radsport,
ja,
und so weiter.
Das, ja? Das mag schon sein. Man muss halt nur
bedenken, das meine ich als Ganzes.
Wo war ein Wiggins als Rundfahrer 2007, 2008? Wo war ein Rundfahrer 2010? Also man hat schon gesehen, 2011 wurde da in England ernst gemacht.
Wobei die Transformation von Wiggins noch bei Garmin stattfand und nicht bei Sky.
Ja, ja, aber.
Und wo massiv Geld auch da auf einmal im Spiel war, welches ja von dem britischen Verband gegeben wurde, wo man Sachen professionalisiert hat.
Aber ich denke, gerade 2011 war schon auch bei Sky nochmal so ein Jahr, so, hey, ein Jahr vor Olympia, jetzt wird, bei der Vuelta hat man es am extremsten gesehen, jetzt wird ernst gemacht.
Aber das ist doch immer so, dass das Gastgeberland vor solchen Ereignissen die Unterstützung für die Sportler, ich nenne es jetzt bewusst völlig neutral, die Unterstützung für die Sportler hochfährt, im Sinne von Trainingsmöglichkeiten, Teambetreuung und so weiter, der deutsche Trainer, der da hingeholt wurde. Also da das ist doch in jedem, bei jeder Olympiade.
Welcher Chinese hat 2007 eine super Leistung gebracht? Welcher Brasilianer hat im Radsport 2015 überzeugt?
Ja, aber du willst ja nicht Brasilien. Also es geht mir.
Ja, klar, das ist also, jetzt schon provokant, das weiß ich schon auch.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das jetzt von der Leistung her vom Team Sky unter dem neuen UCI-Präsidenten in diesem Jahr entwickeln wird.
Ja, also dass der mit welchem Besen der da durchkehrt, das wird mit Sicherheit spannend. Wie war das hier? Du hast noch, wo wir beim Thema.
Wo wir gerade bei Tempoüberschreitungen waren, ja. Team Sky wird in Adelaide nach dem Überfahren einer roten Fußgängerampel von einem Polizisten angehalten und ihnen werden die Leviten gelesen.
Aber sie mussten nicht bezahlen.
Ich weiß nicht, was da am Ende bei rausgekommen ist. Also, die haben sich nur eine ordentliche Standpauke anhören dürfen.
Okay.
Ja, auch für Radfahrer vom Team Sky gelten die gleichen Verkehrsregeln wie für alle anderen Verkehrsteilnehmer.
Absolut richtig.
Das,
aber ich,
das sind ja zumindest die Australier mal hart, ne?
Aber ich wurde auch schon von dem Polizisten mal angehalten wegen eines Vergehens auf dem Fahrrad, welches mir aber zu dem damaligen Zeitpunkt nicht bewusst war.
Also das wäre?
Ich dachte, wenn du mit dem Fahrrad fährst, ja, und du bekommst einen Telefonanruf und hast ein Headset auf den Ohren, ja, also ich bekam Anruf, wusste nicht von wem, guck aufs Telefon, nimm mein Telefon aus der Tasche, guck aufs Telefon, nimm das Gespräch an und tu das Telefon wieder in die Tasche. Und dafür wurde ich angehalten. Und dann hat der Polizist mich aufgeklärt, dass ich nicht telefonieren soll auf dem Fahrrad. Und dann habe ich gesagt, ich habe ein Headset, also ich war mir auch keiner Schuld bewusst in dem Moment, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht so selbstbewusst vorgetragen. Und da wurde ich vom Polizisten aufgeklärt, dass schon das einmalige Touchen auf dem Telefon, um das Telefonat anzunehmen, ausreicht, um mir ein Verwarngeld in Höhe von 20 Euro, glaube ich, aufs Auge zu drücken.
Das hätte ich dir sagen können.
Ja, habe ich dem Polizisten auch gesagt, sorry, wusste ich nicht. Hätte ich jetzt nur auf das Knöpfchen gedrückt hier an dem Headset, dann wäre es in Ordnung gewesen. Dann meinte er ja. Dann habe ich gesagt, wusste ich nicht, ist die Strafe völlig in Ordnung. Und dann hat der Polizist gesagt, kaufen Sie davon einen Blumenstrauß für 20 Euro und fahren Sie weiter.
Dann hast du einen für 10 Euro gekauft und für den Rest Bier gekauft.
Nee. So was mache ich dann ja auch. Nee. So viel zum Thema Polizei bestraft dann immer. Ne? Also,
hast du Poldi-Döner gegessen und dann für den Rest.
Nee, das war ganz normal, ganz brav so verfahren. Aber machen wir jetzt die Akte zu. Und
aber weiß ihr das, dass ihr den Blumenstrauß nur bekommen habt,
ja,
weil du angehalten wurdest?
Ja, ich doch nicht. Nicht von sich auf andere schließen. Was haben wir denn hier noch? Floyd Landis, genau. Das ist eine Meldung, weiß nicht, ich hatte es dir, glaube ich, schon mal geschickt, Thomas, in unseren Slack. Das ist ein kurzes Video von den, war das Radivist? Nee, nicht Radivist, Bike Radar oder so etwas.
Irgendwo habe ich es beiläufig mal gesehen, ja.
Ich habe selber noch gar nicht gesehen, aber da ich dem Menschen, der es mir geschickt hat, uneingeschränktes Vertrauen in der Hinsicht entgegenbringe, habe ich es jetzt einfach mal so, ohne selber, es ist noch in meiner To-Watch-List drin, aber ich habe es noch nicht gesehen, aber es geht wohl darum, wusstet ihr denn, dass also ich wusste, dass Floyd Landis diese Marihuana-Plantage betreibt?
Und?
Bitte?
Und was noch?
Und was noch?
Der fährt was? Ja noch Fahrrad.
Echt? Wo fährt er denn?
Ja, nicht mehr aktiv, aber in seiner Freizeit.
Ach so, ja. Aber was ich nicht wusste, dass Dave Zabriskie auch mit dabei ist. Dass der diese Marihuana-Plantage mitbetreibt. Das war mir neu. Also, dass die offensichtlich dann noch zusammen unterwegs sind. Nur so als Randnotiz. Und es muss wohl ein sehr lustiger Ausflug von einem Redakteur von dem Magazin State Bicycle CO sein. Und da fahren sie mit diesem Redakteur auf einem Fixed Bike durch die Berge. Red Rock Canyon. Wo auch immer das genau sein mag. Und das muss wohl sehr, sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr lustig sein. Also David Zabriski soll laut einem Kommentar aussehen wie Jeffrey Lebowski. Wer das jetzt auf Anhieb weiß, kriegt einen Preis. Aber es muss sehr, sehr lustig sein und wie gesagt, schaut euch das mal an. Die 10 Minuten, Viertelstunde sollte man da, nee, wie viel ist es? 11 Minuten 30, also kann man da durchaus investieren, um ein bisschen Spaß zu haben. Als kleine Empfehlung. Ich werde es jetzt auch unter der Folge hier einfach mal verlinken. Schaut euch das an und habt einfach mal Spaß bei den ganzen unschönen anderen Dingen im Leben oder im Radsport. Aber kommen wir jetzt zu den Rennen, die schon gelaufen sind und die ihr möglicherweise gesehen habt, wo ich ein bisschen was gesehen habe oder mitbekommen habe und die wir jetzt mal ein bisschen Revue passieren lassen können. 2018er Tour Down Under ist vorbei. 2018. Wisst ihr noch, wie wir angefangen haben? 2013, oder? Ja.
Mhm.
Das ist jetzt aber, da wir Mitte des Jahres sagen, ist unsere vierte Tour Down Under schon. Naja.
Ja, beginnt ja immer traditionell mit dem People's Choice Classic, also so ein Kriteriumsrennen, was außerhalb der Wertung stattfindet. Das wurde da gewonnen, glaube ich, von Peter Sagan in diesem Jahr. Mhm.
Was aber nicht so wirklich dazu zur Wertung dazu gehört, ne?
Nö, aber Peter Sagan hatte ja ein bisschen tief gestapelt und gesagt, ich fahre vielleicht für meine anderen Teamkollegen, hat dann aber gleich mal dieses Kriterium gewonnen und dann sozusagen das erste offizielle World Tour Rennen des Jahres oder die erste World Tour Etappe, die erste Etappe der Tour Down Under gewonnen durch André Greipel.
Ja, ich habe, also habt ihr wahrscheinlich jeder irgendwie mitbekommen, André Greipel hatte letztes Jahr nicht das allerbeste Jahr, um es mal vorsichtig zu sagen, seiner Karriere. Und also im Nachgang hat man das wohl auch erst so ein bisschen mitbekommen, dass es wohl auch daran liegt, dass es einen Todesfall in seiner Familie gab und er deswegen ja so ein bisschen gehemmt oder gestoppt oder mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache war. Würde mich freuen, wenn er jetzt nochmal ein Jahr hätte zum richtigen Angreifen. Ne? Also er startet ja zumindest ganz gut in dieser Saison, wenn wahrscheinlich die Tour Down Under auch jetzt nicht der richtigste Maßstab überhaupt ist. Aber hat mich, also als ich das Stage One hier den Sieg gelesen habe davon, hat mich schon sehr gefreut. Hattet ihr, wie habt ihr darüber
gehört? Wobei ich das so ein bisschen überraschend fand, also hat jetzt diese erste Etappe gewonnen und sozusagen den Sandwich komplett gemacht, dann auch die letzte gewonnen. Aber zwischendrin waren halt so, sag ich mal, ein, zwei hügelige Etappen, wo ich dann André Greipel schon zutrauen würde, damit vorne dabei zu sein. Aber da hat er scheinbar komplett rausgenommen oder ja, ich kann mir nicht erklären oder nicht vorstellen, dass er da nicht die Form für gehabt hätte, weil wenn man den Sprint auf der letzten Etappe sieht, das war schon, das macht man nicht so mit 80%.
Mhm. Nee, und er hat auch bei den Etappen, wo du, die du jetzt ansprichst, also das war ja wahrscheinlich, meinst du so Etappe 3 und, nee, 2 und 4, da ist er genau. Dann auch wirklich mit echt Rückstand reingegangen, ne? Also reingekommen. Also ich gehe davon aus, dass an den Tagen wirklich, also so einen Rückstand holst du dir nicht von irgendwie 17, 18 Minuten, wenn du es darauf anlegst zu gewinnen.
Ja, also ja, gut, man muss jetzt natürlich dazu auch sagen, es waren abartige Bedingungen dort, also teilweise über 40 Grad, die ein oder andere Etappe wurde sogar verkürzt. Ich denke mal, das wirkt sich natürlich auch auf den Deutschen doch sehr, sehr stark aus, stärker als auf den Caleb Ewan beispielsweise und wenn du da vielleicht sowieso nicht der Fahrer bist, der jetzt am besten über die Hügel kommt und andere Fahrer vielleicht klimatisch besser klarkommen, andere wiederum besser über Hügel kommen, bist du vielleicht irgendwann auch einfach außen vor oder sagst, macht jetzt gar keinen Sinn, da jetzt absolut ans Maximum zu gehen. Ich denke, 6 Etappen, 2 Siege, was will man mehr?
Ja, also finde ich auch. Ne? Also und vor allen Dingen, wenn es vielleicht in seinem Trainingsplan noch so vorgesehen war, einfach, dass man sagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf 2 Etappen, wo wir voll reingehen. Die anderen Etappen fährt man jetzt so mit, fährt seinen Trainingsplan dann einfach weiter, Training im Rennen. Und da haben sich dann ja auch immer, wie soll man sagen, dann Gruppen gebildet. Also ich habe mich einfach gefreut, dass er jetzt schon wieder da ist, dass er solche auch gegen andere vermeintlich nicht ganz schwache Sprinter bestehen kann und solche Sachen dann abschießen kann. Also
genau, nimmt für ihn natürlich ganz klar so ein bisschen den Druck aus der Saisonanfangsphase. Also ich denke mal, wenn er jetzt hier keine Etappe gewonnen hätte und es wäre jetzt noch 1-2 Monate so weitergegangen, wäre sicherlich die Frage gekommen, hey, 2017 Greipel, bisschen schwächer und jetzt hier am Anfang auch wieder kein Siegfahrer. Ich meine, jetzt hat er schon gezeigt, okay, 2 Etappen, zumindest gegen Sagan und Union, die jetzt sicherlich auch zur Elite gehören, was den Sprint angeht, ja, absolut in Ordnung.
Ja. Und vor allem, ja, wie gesagt, man muss sich mal diesen letzten Sprint auf der Schlussetappe anschauen. Wenn man da sieht, wo André Greipel da, von wie weit hinten der da kommt und an dem so einen guten Sprinter wie Jürgen noch vorbeizieht, das war schon à la Bonheur.
Also, ich glaube, zusammengefasst können wir sagen, wir freuen uns alle, dass er erstmal ein bisschen Druck aus dem Kessel auf Lotte Sudal genommen hat, mit den zwei Siegen sich zurückgemeldet hat und möglicherweise so dann auch entspannter, auch so für sich selber im Kopf entspannter, ich kann es noch und es geht noch und es klappt noch. Und das, was ich mache bis jetzt, zeigt seine Wirkung und ich kann mithalten, ne, dass das alles so klappt. Sagan dann auch vierte Etappe, auch so eine hügelige Etappe gewonnen. Richie Porte am Wilunga Hill, ich glaube das fünfte Mal in Folge, kann das sein, gewonnen? Habe ich so im Hinterkopf, vierte, das fünfte
ist
Mal?
Halt so diese ja, Standard-Bergankunft bei der Tour Down Under, wo sie auch nie irgendwie was groß verändern. Ja, gefühlt irgendwie jetzt das fünfte Mal in Folge ja. Da gewonnen.
Also,
das ist
aber
auch eigentlich dieselbe Stelle, wo er angreift.
Ja, könnte man.
Aber jetzt muss man dazu auch echt mal sagen, Port, saustark, aber was hat denn Impey da wirklich gepackt? Also das war ja brutal. Daryl Impey, dem hat man das sicherlich nicht zugetraut, dort 8 Sekunden hinter einem Richie Port und dann noch als Zweiter diese Etappe abzuschließen. Also da waren ja Fahrer dabei, da war beispielsweise ein Ulissi dahinter, da waren mehrere Fahrer dabei, denen man auch am Berg ein Stückchen, oder was heißt ein Stückchen, deutlich mehr zugetraut hätte. Also wenn du mich jetzt vor der Etappe gefragt hättest, mach mal eine Liste der 30 besten Fahrer, die jetzt da den Berg hochkommen, wäre wahrscheinlich Impey bei mir nicht dabei gewesen. Aber dass der da mit 8 Sekunden Rückstand da oben ankommt und damit dann auch die Rundfahrt ein Stück weit klar macht, war wirklich aus meiner Sicht überragend.
Mhm. Ja, das.
Nö, ist ein Fahrer, über dessen Entwicklung ich dann doch auch erstaunt bin in diesem Jahr dann.
Das Traurige ist ja dann immer, dass unser Eins dann schon denkt, naja, irgendwie, ne, wenn man sich's anguckt, was hat er bis jetzt für Ergebnisse, also, dass da mal 2 Etappen bei der Bayern-Rundfahrt aufgeführt werden als große Ergebnisse. Puh. Hoffen wir
da
mal.
Da oben hat schon Sam Gerns gewonnen, der sicherlich auch kein Bergfahrer ist. Also es hat schon noch was deutlich hügellastigeres.
Naja, klar, es ist eher so ein Puncherberg halt, kein richtiger Hochgebirgsanstieg in dem Sinne.
Ja, und es hat viel mit Krafteinteilung zu tun. Also ich kann mich daran erinnern, im Jahr, als Valverde da oben gewonnen hat gegen Simon Gerrans, war auch 1 Kilometer vom Ziel noch ein Boss und Hagen da ganz vorne mit dabei. Wenn es da vielleicht 5, 6, 7 Sekunden langsamer gewesen wäre, wäre vielleicht da so ein Boss und Hagen vielleicht sogar noch in den Sprint reingekommen. Also sicherlich.
Aber der fuhr ja für Sky.
2012?
Nicht?
Ja, doch, kann sein.
Süße, da haben wir es doch.
Ja. Ja. Dennoch, also ich denke, am Anfang des Jahres macht die Form natürlich noch viel aus. Also es gibt einfach verdammt viele Fahrer, die jetzt sagen, okay, sie starten da jetzt langsam ihre Saison, kommen da jetzt mal so langsam so rein. Auf der Gegenseite gibt es natürlich Fahrer, die sagen, okay, sie wollen da jetzt schon was erreichen. Und genau das erwarte ich jetzt eigentlich bei so Fahrern wie Impey, dass der halt vielleicht sagt, okay, gut, er fährt für das Nachfolgeteam von Orica.
Scott,
genau.
Mitchell und Scott.
Ja.
Genau, dass man halt Mitchell einfach sagt, okay, man ist dann halt einfach ein bisschen früher dran mit der Form und kann deshalb mithalten. Und mein, ganz ehrlich, so ein Simon Gerrans, der war jetzt auch nie der beste Fahrer bei dieser Rundfahrt. Er war halt einfach immer verdammt früh in Form.
Ja, ja. Und,
ja, aber in diesem Jahr zum Beispiel ist ja Simon Gerrans, glaube ich, auch für BMC dabei gewesen.
Hm. Ja.
Und ja, ist halt, muss auch sagen, wenn ich bei solchen Veranstaltungen, wo will er sonst wirklich brillieren, ne? Also wo will er sich sonst präsentieren und die Möglichkeit so haben wie da? Ne? Also er wird nicht oft solche Möglichkeiten geboten bekommen.
Genau, also es ist halt, muss man ganz ehrlich sagen. Also es gibt halt 3 eher flache Etappen, 2 Hügeletappen, wo so ein MP natürlich auch die Zeitbonifikation abgestoppt ist der falsche Begriff, aber halt sich glücklich erkämpft hat. Und dann halt dennoch auf dem Wilunga Hill, da muss man erstmal 8 Sekunden hinter Richie Port ankommen.
Ja, wobei ein Fahrer, wo es mich jetzt auch noch gefreut hat, dass er eine Etappe gewonnen hat, war Elia Viviani, der im letzten Jahr von Sky, also so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen fies traktiert wurde, aber da auch im Unfrieden gegangen ist und jetzt wahrscheinlich mächtig Wut im Bauch hatte und dann auch die eine Etappe im Sprint gewonnen hat für Quickstep.
Was ich mich immer frage, um nochmal ganz kurz den Bogen zu Sky zurückzuspannen, wie hieß denn nochmal habt ihr nochmal was mitbekommen von der Geschichte? Ich bin ja mit Namen sehr schlecht. Der Fahrer, der da den anderen rausgeboxt haben soll, der sich wegen
Rasskorn?
Genau. Ist aus der Nummer eigentlich nochmal was geworden? Der wollte ihn noch privat verklagen und alles. Habt ihr da nochmal was gehört?
Nö, ist in der Schwebe, oder? Aber Sky steht hinter nach wie vor zu dem Fahrer.
Ja, da.
Es ist ja auf jeden Fall nicht nur ein einmaliger Vorwurf. Also
nee, es ging mir jetzt nur darum,
mehrfach Vorwürfe.
Von diesem Fall, wer war es nochmal? Reichensberger? Reichensbach?
Reichenbach.
Der wollte ihn ja verklagen, irgendwie auch im Privat, also wie sagt man dann? Im
Zivilrecht.
Zivilrecht. Da habt ihr aber nichts mehr gehört, oder?
Ich glaube, es ging da weiter. Ich denke schon, dass da was in die Wege geleitet wurde. Er hat ja auch gemeint, er hätte schon mehrfach Zeugen aufgeführt, die das ganze Vorgehen
konkret
bestätigt hätten. Aber wie das jetzt wirklich aktuell ausschaut, weiß ich nicht. Also, aber bei Moscon war es zumindest so, dass es ja nicht das einzige Vergehen war. Er hat sich ja zumindest mutmaßlich auch mal rassistisch gegenüber Kevin Reeser geäußert.
Ja, das hatten wir auch alle schon besprochen. Es ging mir nur jetzt konkret, in diesem Fall fällt mir das ein, weil da habe ich, um wirklich nochmal ganz kurz nur zurückzukommen, aber ich will gar nicht das Fass aufmachen, da hat man halt auch das Gefühl immer, oder ich zumindest als jemand, der Sky Sympathien entgegengebracht hat, sich natürlich gefragt, warum ist so ein Fahrer nicht schon längst suspendiert. Und meine Vermutung irgendwie, der weiß halt so viel, ne? Und wer zu viel weiß, ist halt immer gefährlich und den will man ja nicht dann verärgern. Ne? Das gleiche, was Floyd Landis und Lance Armstrong, ne? Dass sich Geschichte wiederholt. Aber das wollte ich jetzt gar nicht wieder aufmachen, Viviani waren wir.
Nee, ich möchte noch eins sagen, also Moscon ist natürlich ganz klar eines der größten Talente, die es im internationalen Radsport überhaupt gibt. Also der hat gefühlt ein Potenzial, das aktuell noch gar keine Grenzen kennt. Man weiß noch gar nicht, in welche Richtung das geht. Wer bei Paris-Roubaix da in die Top 5 fährt als ganz, ganz junger Fahrer, wer bei der Vuelta, bei den Bergankünften vorne mit reinfahren kann und so weiter. Also das ist ein Fahrer, der kann im Prinzip alles erreichen. Vielleicht ist man deshalb auch bei Team Sky da ein bisschen vorsichtiger.
Ja. Naja, warten wir mal ab. Fiel mir nur gerade ein. Viviani, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen eigentlich, Thomas.
Oder war nee, mich freut es nur für ihn, dass er jetzt wieder zurück in der Erfolgsspur ist, nachdem er im letzten Jahr sich wahrscheinlich da auch Hoffnung gemacht hat, an irgendeiner Grand Tour teilnehmen zu dürfen, aber aufgrund der Teaminteressen vom Team Sky dabei gar keiner Grand Tour zugelassen wurde.
Vielleicht kann man die Tour Down Under so ein, die Überschrift geben, die Tour, die Rückkehrer, der Rückkehrer auch irgendwie, ne? Also Rückkehr an die Spitze, Rückkehr aufs Treppchen oder Rückkehr im Peloton oder wie auch immer, so ein bisschen.
Ja, man muss ja auch mal sehen, jetzt bei Richie Porte, der war durch den Sturz bei der Tour de France ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt fast.
Ja, ich hatte ja vorher noch gesagt, ne, wie sehr es mich freuen würde, wenn Porte jetzt da mal wieder zurückkommen würde und ich fühle mich da ja bestätigt mit meinem, oder meine Hoffnung wurde da sozusagen erfüllt. Freut mich ungemein, dass er da wieder mit dabei ist, auch vorne. Kann immer nur eine Bereicherung sein, der alte Schwimmer. Da vorne. Ja. Gibt sonst noch was wir zu tun aneinander? So an, unfassbar warmes Wetter, ne, hat man schon gesagt. sonst noch etwas, was euch einfällt? Also, wo ihr sagt, oh, das finde ich noch unbedingt.
Naja, gut. Ich finde es halt immer ein bisschen, ja, schlechte Art und Weise, wenn sich die Fahrer dann immer vor dem Rennen mit diesen ganzen wilden Tieren da positionieren.
Ah ja, das ist auch etwas, was ich nicht nachvollziehen, so wirklich nachvollziehen kann. Ja, stimmt. Also das ist so traurig, dass ich es eigentlich schon verdrängt habe. Fehlt mir auch so, also weißt du, ich habe schon teilweise ein Problem damit, in den Zoo zu gehen und dann irgendwie so jemanden zu sehen, den ich eigentlich als Fahrer vielleicht schätze, aber der mit einem Känguru auf dem Arm rumläuft.
Das sind ja eigentlich wilde Tiere, also.
Ja. Der einzige Kontext, wo ich so etwas nachvollziehen kann, ist, wenn jetzt irgendwie Werbung dafür gemacht wird, dass solche Tiere geschützt werden und dafür Gelder sammelt oder so. Das, da kann ich es ja vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen, aber so in dem Kontext, in dem es da passiert ist, geht es mir eh nicht. Finde ich auch nicht schön, um es vorsichtig auszudrücken. Also nichts, was ich gerne sehe. Aber offensichtlich gehört das irgendwie zum Marketing von der Rundfahrt dazu, von der Tour d'Onanda, und dann muss man das vielleicht in Kauf nehmen, dass du es als, wie soll man sagen, als Fahrer nicht mitmachen musst, ist aber, denke ich mal, auch eigentlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gezwungen werden, das zu machen. Insofern, naja. Aber danke, dass du es nochmal erwähnt hast. Also goldrichtig. Goldrichtig. Ja, kommen wir zur nächsten Rundfahrt. Du hast eben in der Vorbesprechung zur Sendung noch gesagt, jetzt gerade läuft der Stream. Der Vuelta a San Juan.
Habe ich es genau? Läuft gerade die zweite Etappe, sind jetzt noch so 88 Kilometer. Ist eigentlich mehr oder weniger heute wieder so eine Art flache Etappe mit einem kurzen Hügel drin, der vielleicht einige Sprinter eliminieren könnte. Ja, aber das übliche Renngeschehen, wie man es, Rennszenario, wie man es kennt, 4 Ausreißer vorne weg, hinter kontrolliert das Feld. Gestern schon die erste Etappe von San Juan nach Poquito gewonnen.
Hörer, die, ne, wir haben ja auch immer, ich weiß, du warst damals nicht mit dabei, aber beim Hörertreffen hatten wir auch Hörer, die sagen, ich habe mich für den Profisport gar nicht mehr interessiert. Jetzt, wo ich es immer mal so ein bisschen beim Rollentrainer nebenher höre und so weiter, fange ich langsam an, wieder Interesse zu kommen. Nicht jeder weiß, wo die Tour de San Juan genau ist, nämlich in Maradona,
Argentinien,
genau.
Genau, es ist quasi sozusagen, ja, nicht ganz, aber die Nachfolgerundfahrt der Tour de San Luis, der bis vor 2 Jahren noch ausgetragen wurde.
Mhm. Dort sind dann auch wirklich, ich will nicht sagen alle Teams, aber ein Team Quickstep, Bahrain, Bora, Trek, da sind die großen Vertreter. Quickstep habe ich schon gesagt. Lotto Sude, also da sind schon einige Fahrer vertreten, natürlich dann vorwiegend auch mit ihren südamerikanischen Fahrern, aber ansonsten ist das jetzt auch eine gute Gelegenheit, um sich in warmen Bedingungen sozusagen eine Form zu holen.
Naja, also Team Bora zum Beispiel schickt auch einen Rafael Maika dahin, für den ist es sicherlich auch eine gute Gelegenheit, da jetzt mal seine Form zu testen, und viele Fahrer haben halt auch gesagt, sie bleiben dann sogar ein bisschen länger, um dann hinterher da noch zu trainieren, als ins kalte Europa zurückzugehen.
Ja, also kann ich mir gut vorstellen. Ich will jetzt auch manchmal lieber im schönen, warmen Argentinien bei einem guten, ach, Steaks, oh, wieder eine gefährliche Nummer. Zum Glück ist Contador aus, puh, ist das da raus, das wäre auch gefährlich. Nee, also gestern gewonnen Fernando Gavira vom Team Quickstep.
Ja, wenig überraschend. Also ist eigentlich der Sprinter, wo ich jetzt sagen würde, in dem Fahrerfeld, der muss auch zwingend gewinnen. Und wenn man mal guckt, wer da so auf den Rängen gewesen ist, dahinter 4 Italiener gleich. Aber Nicolo Bonifacio würde ich jetzt in der Sprintelite in der Welt nicht zu den Top 10 zählen.
Top 40 vielleicht.
Wenn überhaupt, ja.
Ja, aber der hat sich da jetzt mal sein Rennen rausgesucht, ne? Und dann vielleicht hat er da seinen Schwerpunkt jetzt gesetzt für dieses Jahr. Ne? Da sind auch teilweise Flaggen dabei, also die man nicht so oft sieht, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, zum Beispiel, gut, die heutigen 4 Ausreißer, Carlos Alzate, Gerardo Tivani, Roderick Acconigui und Ignacio Prado, würde euch davon ein Name irgendwas sagen?
Prada, kenne ich, die machen Klamotten, der Letzte.
Nee, Prado.
Ach so. nein, natürlich nicht. Also wenn du da schon Probleme hast, dann brauche ich gar nicht erst drüber nachdenken, eine Sekunde. Das muss man einfach. Aber international besetzt, und du hattest besonders hervorgehoben, Nibali ist nicht angetreten, krankheitsbedingt. Schlimm oder?
Naja, in diesem Teamhotel soll irgendwie so ein Virus umgegangen sein, und nach ihm ist ja auch noch Marc Padun, musste die Rundfahrt auch vorzeitig mit dieser Gastrodynitis verlassen, also
Montezumas Rache.
Mit so einem Magen-Darm-Virus und
war das nicht, Entschuldigung, wenn ich der alte Mann redet vom Krieg, war das nicht damals 1986, war doch die die Fußball-WM in Mexiko, oder? Kann das sein?
Ja.
War da nicht immer die große Angst der Deutschen vor Montezumas Rache? Dass sie ganz schlimm krank werden und Durchfallerkrankungen und so? Vielleicht ist es auch wieder mein Gedächtnis, was mir einen Streich spielt.
Aber wenn du dir jetzt aus Fahrersicht überlegst, du fährst jetzt oder fliegst, besser gesagt, nach Südamerika extra, um da diese Rundfahrt zu bestreiten, und dann am Tag, wo es eigentlich losgeht, kannst du dann doch nicht starten, ist natürlich doppelt ärgerlich, als wenn es jetzt irgendwo in Europa war. Aber gut, jetzt verschiebt sich von dem halt der Saisonstart irgendwie auf die Oman-Rundfahrt und bleibt dann, wenn er dann wieder fit ist, noch ein bisschen da, wollte da trainieren. Aber es ist natürlich schade, wenn du dann das schon so in deinen Rennkalender eingeplant hattest.
Ja, andererseits musst du das mal auch irgendwie, ich kann mir vor, also die werden natürlich nicht mit Privatjets fliegen, ne? Aber ich glaube auch, dass Nibali jetzt nicht in der Touristenklasse hinten sitzt. Und wie lange dauert
das? Ja, aber es dauert ja schon eine ganze Weile, bis du von Argentinien nach Europa geflogen
bist. Genau das frage ich mich gerade. Wo fliegen die denn wohl hin? Fliegen die, also Argentinien?
9 bis 10 Stunden.
Echt? Ich hätte jetzt. Was ist denn großer Flughafen in Argentinien? Hat die Stadt.
Buenos Aires.
Ja, aber liegt der in San Juan? Liegt das denn nahe bei.
Ich glaube, das ist an der chilenischen Grenze irgendwo, ja. Ja, die Richtung.
San Juan, guck mal, Flughafen. Ne? Interessiert mich jetzt mal. Muss der Hörer, der geneigte Hörer jetzt aushalten?
Na, ich sag mal so, ich habe mich gestern mit einer Bekannten unterhalten, weil ich überlege, über die Weihnachtsfeiertage dieses Jahr nach Chile zu fliegen. Mhm. Und sie meinte 11 Stunden Flug. Von daher denke ich, dass es nach Argentinien so 9 bis 10 sind.
Ja, okay. Also bis Tahiti waren es, glaube ich, mehr.
Das ist aber auch nicht so in der gleichen Ecke.
Aber trotzdem fliegst du ja da drüber. Also nicht ganz, aber schon ein bisschen.
Über die Anden.
Nee. Könntest du, wenn der Flieger genug Sprit hätte, aber du musst leider Gottes nach Los Angeles fliegen, dort zwischenstoppen und dann nochmal 8 Stunden fliegen.
Ich gucke jetzt mal, wie lange fliegt man von München nach Buenos Aires? Da steht 16 Stunden.
16 Stunden. Da ist aber die Zeitverschiebung mit eingerechnet irgendwie,
okay,
oder?
Okay, nee, da ist aber auch ein Zwischenstopp drin.
Ja.
Also, Paris. Wenn du dann noch einmal in Istanbul umsteigst, ja.
Ja, fliegst von München nach Katar, um dann über.
Ich denke, so 10 Stunden grob sind.
Ja, also, wenn der Nibali dahin fliegt, stellt sich raus, ist doof hier, ich muss wieder nach Hause. Also sozusagen auch, dass den Jetlag irgendwie da vernachlässigbar klein hält. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein großes Problem ist und groß ärgerlich. Der hat einfach mal 2 Tage in Ruhe vor der Familie und legt die Beine hoch. Schön ist es nicht, aber ich glaube.
Ja, ich meine, im Prinzip, es ist halt wirklich auch, ich habe es ja gestern schon gesagt, es ist Januar. Im Prinzip geht es auch wirklich im März erst wirklich los, wenn dann halt so die ersten europäischen Top-Rennen losgehen mit Paris-Nizza, Tirreno-Adriatico, dann Mailand-Sanremo und dann im April der erste Höhepunkt mit den Klassikern. Und
ja, aber das sind schon Rundfahrten, die sich da jetzt in den letzten Jahren ziemlich etabliert haben. Also wenn man sich auch mal so das Fahrerfeld anguckt, wer da so alles mitfährt.
Und ich kann mir halt vorstellen, dass es auch eine angenehme Möglichkeit zum Training ist. Also wirklich, ne? Also wenn er nicht.
Ja, das sicherlich. Aber ich denke, dass quasi die neu geschaffene Kolumbien-Rundfahrt oder wie die auch immer heißt, ja,
Columbia
fast
Oroi
schon,
Platz, ja,
schon das bessere Feld hat als jetzt die Rundfahrt, die wir jetzt gerade haben. Also wenn ich mir das anschaue mit den Quintanas und wie auch immer, da ist da schon ein bisschen von der Besetzung her das Feld nochmal eine Etappe höher. Oder einen, ich sag mal, ein Regal höher.
Machen wir mal zum Abschluss des Ganzen. Also wir haben ja jetzt quasi den Ritt durch die Gemeinde gemacht. Wie soll man sagen, Vorausschau auf die nächsten Rennen. Also wie gesagt, der Kalender wird von mir noch in Kürze aktualisiert. Da kommt dann noch mehr rein. Übrigens, fällt mir gerade ein, wo ich die, was heißt denn, also bevor das nächste Rennen kommt, was der Thomas unter einem Namen da reingetragen hat, was mir nicht einleuchtet. Noch, wer mir übrigens zum Geburtstag gratulieren will und mir eine Freude machen will, schickt mir eine Postkarte. Ich habe am Samstag Geburtstag. Ich werde die Folge ganz schnell veröffentlichen, dann könnt ihr mir ganz viele Postkarten schicken. Also so eine Postkarte zum Geburtstag finde ich ganz nett.
Ist ein runder Geburtstag, oder?
Ist ein runder, genau. Ist ein runder Geburtstag. Ich
50 wird man nur einmal.
50 wird man nur einmal, das weiß ich. Das dauert ja noch ein bisschen was. Ne? Ich werde immer runder, deswegen ist ein runder Geburtstag. Also jedes Jahr ist ein runder Geburtstag bei mir. Insofern, also schickt mir viele Postkarten oder das wäre schön. Ne? Also wenn ihr die Adresse braucht, meldet euch oder guckt ins Impressum. Aber nicht vor der Tür stehen und mir aufs Maul hauen. Das fände ich nett. Also Samstag, 27.01. könnt ihr mir Geburtstagspostkarten zuschicken. Habe ich das schon erwähnt?
Du hast ernsthaft am 27.
Am 27. Januar, genau. An dem Tag.
Da hat meine Oma Geburtstag.
Ja, Glückwunsch. Ich hoffe nicht im gleichen Jahr.
Kriegt ihr auch eine Karte?
Wenn ich die Adresse hätte. Ja, und dann ist es war ein sehr trauriger Tag. Also es, am 27. Januar, es war mal ein sehr trauriger Geburtstag, weil am 27. Januar, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, ist damals Louis Dauphiné gestorben. Es war ein sehr trauriger Tag. Naja, egal. Nächsten Rennen. Also du hast Knuddelrennen eingetragen. Thomas, ich weiß nicht, welcher Fetisch da dich geritten hat. Das bitte möchte ich erläutert haben. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Privat. Vielleicht ist es auch ein
Privat. Naja, gemeint ist natürlich
von dir, den du aus Versehen eingetragen hast.
Das Cadel Evans Great Ocean Race, aber er hatte ja damals immer diesen Spitznamen, stimmt, aufgrund seiner warmherzigen Art zu Journalisten Knuddel genannt wurde.
Ja, okay.
Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video noch kennt, wo er einen Journalisten fast verprügelt, als er ihm das Mikrofon an die Schulter hält.
Ich hab sowas in Erinnerung.
Das wenn ich's gewesen wäre, ich hätte zurückgehauen.
Ja, ich meine, Cadel Evans, also war ja oder ist ja jetzt nicht der Größte. Also der wäre, wenn du
ja, vor allem, du hättest ihn streicheln müssen und sein Schlüsselbein wäre gebrochen.
Aber ich fand, es war ein netter Kerl. Also, dass Cadel Evans überhaupt böse sein kann, kann ich mir so wenig vorstellen.
Doch,
aber
der ist da auch erstmal ausgerastet. Der ist richtig hart ausgerastet.
Ja, das bestreite ich auch gar nicht. Also ich will es nicht verneinen, aber ich kann es mir trotzdem aufgrund seiner sonstigen, sehr ruhigen Art sehr schwer vorstellen, womit ich nicht bestreite, dass es passiert ist. Ne, aber man könnte sich jetzt auch nicht vorstellen, keine Ahnung, das fällt mir jetzt auch kein Vergleich an. Ihr wisst ja, was ich meine. Also das am 28.01., das zum Beispiel steht, glaube ich, noch schon mal in unserem Kalender.
Ja, wurde ja im letzten
Jahr. Einer nach dem anderen. Ja, einer darf schon.
Ja, okay, dann fange ich an. letztes Jahr wirklich Titelverteidiger mittlerweile Nikias Arndt, also mittlerweile in der World Tour ja angekommen und war damals wirklich ein großer Triumph für Nikias Arndt. Von daher, ich weiß jetzt nicht, ob er dieses Jahr jetzt an gleicher Stelle wieder startet, aber letztes Jahr war das sicherlich ein Ausrufezeichen zu Beginn der Saison.
Hm. Man darf auch nicht vergessen, jetzt bei der Tour Down Under, ich glaube, Phil Bauhaus einmal auch Zweiter geworden, der jetzt hier in der provisorischen Startliste zumindest auch mit drin steht, ist auch ein weiterer Kandidat, der ein gutes Resultat erzielen könnte.
Ja, also definitiv. Jetzt nicht das bedeutendste Rennen der Welt, aber zumindest etwas, wo man, wenn man...
Es gehört zur World Tour.
Ja, nichtsdestotrotz bleibe ich bei meiner Aussage, nicht das bedeutendste Rennen der Welt, aber schon eines, was man sich in seiner Palmares da durchaus mit stolz geschwellter Brust niederschreiben kann. Dann geht's weiter direkt oder eigentlich schon ab übermorgen, glaube ich, ne? Ne, übermorgen. Ab dem 25. auf Mallorca. Die traditionelle Mallorca-Challenge, also eine nicht wirkliche, also keine Tour, keine mehrtägige Etappenveranstaltung, sondern mehrere Rennen, die nacheinander immer wieder von Mallorca ausgehend dorthin zurückgehen. Auch gerne benutzt von den Profis in die Saison reinkommen, sich warm fahren. Gibt keine Gesamtwertung, manche fahren hinterher noch ein paar Kilometer aus und so weiter. Also du warst einmal, glaube ich, da, Chris, ne? Also mir auch so eine Veranstaltung
zweimal,
für Fans.
Zweimal, eine tolle Veranstaltung. Du kommst ganz, ganz nah ran an die Fahrer. Das ist super. Vor allem, du fährst da teilweise dann im Land rum und siehst dann halt noch die Fahrer mit den Trainingsgruppen, wie sie da halt rumfahren. Teilweise schon passiert, dass man dann im gleichen Hotel war wie die Fahrer. Alles sind noch mega entspannt, da ist nicht der große Trubel. Also als Fan kann ich die Mallorca-Rundfahrt oder Mallorca-Challenge wirklich nur empfehlen. Es ist super. Es ist ein komplett entspannter Einstieg in die Saison. Dennoch für jeden Fahrer was dabei. Da gibt es immer wieder 1-2 Etappen, die sind eher für die Sprinter. Dann nochmal wieder 1-2 Etappen, die sind eher für Fahrer, die jetzt eher mal so anspruchsvollere Terrains wollen. Eine tolle, tolle Veranstaltung. Doch, und immer mal wieder eine Überlegung. Allerdings muss man sagen, als ich die ersten zweimal, oder ich war nur zweimal da war 20, 25 Grad, habe aber jetzt auch in den letzten 5-6 Jahren auch mal gehört, dass es teilweise noch geschneit hat, als es nicht ganz so sicher, dass es auch immer alles funktioniert.
Ja, also okay, klar, aber das hast du zu der Zeit wettermäßig natürlich immer einen gewissen Unsicherheitsfaktor.
Ja, ist krass, wenn du halt, also im ersten Jahr, in dem ich dort war, hat der Temperaturanzeiger teilweise 28 Grad gezeigt und wenn du dann halt 5 Jahre später mal siehst, oh, Schnee.
Ja, aber war das dann auch schon Ende Januar?
Das war dann Anfang Februar, aber 5 bis 10 Tage später, ja, im gleichen Bereich, sage ich mal.
Ja, also Mallorca ab dem 25. 4 oder 5 Tage ist das, ne?
Also wer jetzt, na, 4 Tage sind es mittlerweile, früher waren es mal 5. Früher war immer die Trofeo Palma das Einstiegsrennen, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so. Aber gerade die Trofeo Palma, wer jetzt vielleicht sagt, okay, er möchte die Fahrer besonders oft sehen, bietet sich das an, weil dann fahren sie wirklich, ich sag jetzt mal so 10, 15 Runden entlang der Hafenpromenade, da kann man die Fahrer wirklich sehr, sehr häufig sehen. Generell alle Fahrer wirklich entspannt und es ergeben sich einfach Szenen, dass man mal am Straßenrand steht und da fahren dann halt noch 8 Fahrer oder 6 Fahrer von einem Team und die anderen Fahrer kommen von einer Trainingsfahrt zurück und stellen sich halt einfach mal direkt neben den Teambus und du kannst dann halt einfach mal eine halbe Stunde, Stunde mit denen so ein bisschen ratschen, wenn man der Sprache mächtig ist. Also es ist sehr, sehr schön dort, sehr, sehr angenehm.
Danach haben wir am kommenden Montag, wenn ich das richtig sehe, Grand Prix de... Nee, Marseillais.
Marseillais, oui. Ja.
Marseillais.
Wie die Nationalhymne.
Ah, oui, oui. An einem Montag. Stern, das passe ich. Stern von?
Bessèges.
Bessèges. Das klingt dann belgisch.
Auch nee, ist auch in Südfrankreich.
Ja, Französisch ist es klar, aber ich dachte, ich hätte das jetzt so vom Namen des Ortes in Belgien verortet. Und warte, das kenne ich, Valencia-Rundfahrt, das kann ich. Das sind so die mehr oder minder wichtigen, großen, kleinen Rennen, die sich noch bis Ende des Monats, also in den kommenden 2 Wochen, so abspielen werden, dass ihr mal eine kleine Übersicht haben werdet. Wie gesagt, in den abonnierten Kalender wird es noch eingefügt, zumindest die großen Sachen. Und ja, gibt es irgendwas, worauf ihr euch besonders freut so in den nächsten Wochen? Sagen wir mal bis zur nächsten Sendung ganz grob. So, sagen wir mal in den nächsten 2 Wochen, was euch da, worauf also ihr hinfiebert?
Ich sag mal so, es ist weniger jetzt so die Vorfreude, sondern eher so die Spannung, wie ein Alejandro Valverde zurückkehrt. Also das beschäftigt mich. Also gut. Er fährt auf Mallorca, er fährt die Valencia-Rundfahrt. Er hat Ende letzten Jahres gesagt, er fühle sich wieder so gut wie zuvor, aber dennoch, gerade für mich als Fan und das jetzt vielleicht nicht als Experte, aber als Fan bin ich natürlich gespannt, ob er vielleicht auch nur annähernd nochmal so zurückkehren kann, wie er damals vor einem halben, dreiviertel Jahr halt abgetreten ist und das war sehr, sehr stark. Von daher, ich denke, die Zusammensetzung der Rundfahrt, die er da bestreitet in Valencia, ist jetzt nicht so überragend, von daher traue ich ihm da schon noch ein gutes Ergebnis zu, aber mittlerweile ist er dann auch fast 38, da hängt dann auch viel damit zusammen, wie er die Belastung mittlerweile verkraftet hat.
Du, Thomas, gibt es irgendwas, wo du jetzt besonders sagst, da richtest du dein Augenmerk drauf in den kommenden 2 Wochen? Oder sagen wir 2, 3 Wochen oder so in näherer Zukunft, wenn wir das gar nicht so in Zeit bemerken.
Nö, ich freue mich dann natürlich vor allem auf die belgischen Klassiker, wenn es dann wieder losgeht mit Omloped Nieuwsblad, was dann ja in diesem Jahr, glaube ich, so eine Art Mini-Flandern-Rundfahrt sein wird. Und das ist sehr spannend durch den neuen Parcours.
Okay. Also ich, vielleicht sollten wir das noch erwähnen, das werden wir an der Stelle auch unten in den Show Notes verlinken. Ich habe es jetzt mal gerade nebenher kurz angemacht, ne, nur weil du hattest das irgendwie besonders darauf hingewiesen und dann dachte ich mir, guck mal zumindest rein. Also sehr schön, die machen halt wirklich einen 1A-Livestream, ne, von der Vuelta San Juan.
Auf ja, also Seite, in diesem Jahr kann man da überhaupt nichts sagen. Also mit Kilometerangaben und Fahrereinblendungen und der Stream funktioniert eigentlich auch einwandfrei. Also das kann man abends immer ganz gemütlich laufen lassen. Und also sind ja jetzt noch ein paar Etappen. Es gibt, glaube ich, auch sogar einen Ruhetag und eine schwere Bergankunft auch noch.
Also, ne, wenn euch das interessiert, schaut mal auf den verlinkten Stream. Und was ich mich halt dann immer frage, warum geht das da und warum geht das bei uns nicht? Ne? Also so in der Form, so einfach und so gut, immer. Ne? Dass du jedes Radrennen einfach legal irgendwo im Stream sehen kannst. Ne, kommt einfach mal zwischendurch so eine Marketing-Meldung hier, dann gut, aber das nehme ich auch gerne in Kauf, wenn ich dafür sonst alles so einfach und dann nehme ich auch gerne so eine Werbeeinblendung. Ne, sollen sie ja ruhig machen, die sollen ja auch davon, also die sollen das soll ja, ich will das ja nicht umsonst haben. Aber wenn ich schon wieder an den Eurosport-Player denke, da wird mir schon wieder übel, da wird mir schon wieder anders, wenn ich an diese Dramen denke, die sich da abspielen teilweise. Naja, ich richte mein Augenmerk natürlich in den kommenden 2 Wochen auf das, wie ich finde, dann auch mit, also ich bin gespannt, wie das Ganze, die Kiste Sky weitergeht. Ich glaube, das ich hoffe einfach, dass das sehr schnell über die Bühne kommt, damit dann danach das nicht mehr wie heißt das Sprichwort, wie der Elefant im Raum steht, ne? Dass das einfach mal in so oder so oder so zu einem Abschluss gebracht wird. Das wäre so mein Wunsch. Und euer vielleicht auch. Gut, ich bedanke mich bei euch beiden. Bedanke mich bei den Hörern für alle Spenden, für alles, was ihr für uns getan habt. Und Amazon, wenn ihr über unseren Amazon-Link bestellt habt, vielen herzlichen Dank dafür. Wenn ihr uns sonst was zugutekommen habt lassen, immer danke. Das ist jeder Kommentar. Ich habe im Snack noch nicht beim letzten Mal kommentiert. Da habe ich noch ganz viele Kommentare in der Hinterhand. Haltet euch fest, na, legt die Ohren an. Auch wenn ihr was zu der Causa Froome sagen möchtet, auf welche Rennen freut ihr euch jetzt am Anfang, seid eingeladen, mit uns das unter der Folge zu diskutieren. Vielleicht haben wir auch noch irgendeinen Punkt komplett übersehen, der wichtig ist. Wir freuen uns ja, also zum Beispiel bei meinem letzten Snack, das habt ihr jetzt vielleicht nicht so mitgekriegt, hat uns ein Hörer wirklich sehr detailliert erklärt, warum etwas wenig Sinn macht, und das fand ich ganz fantastisch. Dafür machen wir das ja. Gut, gehabt euch wohl und habt eine gute Zeit. Tschüss.
Ciao, ciao.